Na komm, Paul, ich mach's nochmal klassisch.
Let's go.
Wobei das mit dem Paul, das lasse ich jetzt drin.
Ja.
Yeah. Ist okay?
Alles gut.
Ja, dann wissen wir den Namen schon, ne? Das ist dann, ich glaube, ich werde demnächst das Intro ein bisschen ändern. Aber heute mache ich es nochmal so. Also, in diesem Sinne.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Bremchen, eine neue Folge des Exil-Herthaner Podcasts. Und bei mir ist, wie ihr schon gemerkt habt, der Paul in der Leitung, ganz weit weg in den USA, in Las Vegas. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Grüß dich.
Ja. Ja, hallo und liebe Grüße aus Las Vegas.
Ich beneide dich sehr, aus vielerlei Gründen. Ich habe jetzt nicht gefragt, wie warm es bei dir ist, aber es ist bestimmt wärmer als hier, oder?
Ich vermute ganz stark. Also wir haben jetzt im Augenblick 20 Grad, Sonnenschein, also sehr, 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 sehr angenehm für Anfang März.
Für Anfang März, ja. Ich werde dich nachher ja nochmal fragen, wie es da ist, so vor Ort zu leben. Aber bei der Hitze, die du da teilweise hast, sollen wir echt nochmal drüber sprechen.
Definitiv, definitiv, ja.
Ja. Es freut mich echt, dass es heute geklappt hat. Ich weiß gar nicht, du hattest mich mal vor längerer Zeit angesprochen, mir eigentlich mal Feedback gegeben und ich glaube, ich habe dich dann verhaftet zum Mitmachen. Und das ist aber schon ein paar Wochen und ein paar Monate her. Das war letztes Jahr, ne? Sommer letzten Jahres wahrscheinlich sogar.
Genau, ja, da bin ich irgendwie, wie sagt man so schön, ist dein Podcast mir in die Timeline gespielt worden und dann habe ich da halt mal reingehört und dann habe ich mich natürlich als Hertha-Fan gedacht, oh Mensch, krass, cool, da gibt's einen Podcast über Exil-Herthaner, das ist ja hochgradig interessant, habe mir das halt angehört und dann habe ich proaktiv mal den Kontakt aufgenommen und und seitdem sind wir ja so ein bisschen lose in Verbindung, ja.
Ja, also danke fürs Melden vor allem. Ich bin sehr gespannt. Es ist nicht die erste Folge mit einem Exil-Herthaner, der in den USA lebt, aber es ist das erste Mal, dass jemand ja sozusagen, also was sagt man, nicht an der Westküste lebt. Also das macht ja auch nochmal einen kleinen Unterschied. Entschuldigung, nicht an der Ostküste, umgekehrt.
Genau, wir sind ja hier, also Nevada ist jetzt zwar nicht ganz Westküste halt auf jeden Fall, aber so, ich sag jetzt mal, wir haben es jetzt nach L.A. von uns, sind es glaube ich 4 Stunden mit dem Auto, also das ist tatsächlich für amerikanische Verhältnisse relativ nah.
Ja, ihr habt eben sowieso, das hatten wir auch in den anderen Folgen, ganz andere Relationen für Entfernungen. Das ist, da sag ich immer, oh Gott, schlimm von hier nach Freiburg nach Berlin zu reisen, aber das ist ja nichts in den USA. Lass uns ein bisschen über dich erzählen. Schöner Fixpunkt ist immer, wo bist du geboren, wie bist du aufgewachsen und wie bist du Hertha-Fan geworden? Ja, ich bin neugierig.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Paul. Ich lebe jetzt hier seit März 2023 mit meiner Familie in Las Vegas. Meine Familie bedeutet der Fritz 6 Jahre alt und die Erna 2 Jahre alt. Meine Frau, beruflich hat es mich hierher verschlagen nach Las Vegas. Gebürtig bin ich aus Thüringen, bin allerdings da nur, weil meine Mama da gerade zu Besuch bei ihren Großeltern waren, weil die eigentlich schon in Berlin gelebt haben. Also bin dann halt in Berlin auch ganz normal groß geworden, im Ostteil, in Marzahn. Ja, und habe dann, ich sag jetzt mal so, mit der Wende durch meinen Papa, der dann natürlich auch immer sehr, sehr fußballbegeistert war, ja, habe ich halt so ein bisschen den Draht zu Hertha bekommen, aber dann eigentlich auch wirklich über Freunde und bin dann eigentlich so seit der Saison 91-92, als es noch sowas gab wie eine Bundesliga, zweite Bundesliga Nord und zweite Bundesliga Süd, bin ich dann eigentlich, hat mich das Hertha-Fieber sozusagen gepackt halt so und seitdem bin ich halt Hertha-Fan, begeisterter.
Eigentlich erstaunlich, weil ganz ehrlich so, nach der Wende, das war ja nicht die beste Hertha-Zeit. Also du sagst es ja schon, zweite Bundesliga Nord und Süd gab es da noch. Hertha war ja ewig nicht Erstligist. Die sind 1980 abgestiegen, dann sind sie, ich glaube, 90 Mal aufgestiegen. Da, genau. Also das waren zwar immer kurze Erstliga-Besuche, aber nichts Dauerhaftes. Und Hertha im Olympiastadion in der zweiten Liga gucken, das hat zu der Zeit meistens bedeutet, du siehst irgendwie das typische gegen Meppen vor ein paar tausend Zuschauern in einem völlig tristen Olympiastadion, weil es so leer ist. Warum hast du dir das angetan?
Ja, wie gesagt, ein Kumpel von mir, der war da irgendwie schon ein bisschen eher infiziert mit der ganzen Geschichte. Und dann sind wir halt dann immer mit 4, 5 Leuten dann halt aus Marzahn mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich 14, 15 Jahre alt, sind wir halt dann immer Richtung Olympiastadion gefahren und haben uns dann halt irgendwie diese Spiele angeguckt, haben uns damit identifiziert, haben dann am Wochenende auf dem Bolzplatz die Spiele nachgespielt sozusagen, hatten ja dann auch schon, muss man ja wirklich sagen, fand ich zumindest zu der damaligen Zeit als kleiner People schon auch interessante Spieler. Ich meine, da hat Mario Basler gespielt in dem Jahr, davon hat nicht vergessen, denn für mich sowieso immer ein ganz großer Held, Theo Gries, der mich damals immer sehr begeistert hat. Und da gab es ja trotz alledem ja Walter Junghans im Tor, gab es ja schon so den einen oder anderen interessante Persönlichkeit halt so. Und das ist klar, diese Veranstaltung im Olympiastadion, gerade in den Monaten November, Dezember, das war schon wirklich sehr trostlos, wenn dann irgendwie 4.000, 5.000 Leute da im Olympiastadion waren, das war schon bitter. Aber naja, was soll ich dir sagen? Wenn man halt Fan ist, ist man halt Fan. So, das ist ja, das kannst du ja nicht ein- und ausschalten, das funktioniert halt einfach nicht. Und das hat halt begeistert, ja.
Ich weiß, dass du sehr sportlich bist. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell heute ist, in diesem Monat, in dieser Woche, aber ich weiß, dass du beim Basketball sehr aktiv warst oder bist. Hast du damals auch schon selber Fußball gespielt oder noch Basketball?
Also ich habe tatsächlich angefangen, klassisch zu Ostzeiten wurde ja dann wirklich zu DDR-Zeiten, so sagen wir das mal, wurde ja der Sport dann auch immer doller gefördert, war da ganz talentiert, war ein sehr, sehr guter Leichtathlet, war dann damit angefangen und habe aber trotzdem dann immer am Wochenende mit meinen Kumpels, haben wir uns dann halt getroffen und haben halt Fußball gespielt. Das war dann so ein bisschen mein Berührungspunkt. Wie gesagt, war dann halt Leichtathlet gewesen und bin dann halt erst, ich glaube, dann relativ 93, 94 dann irgendwann wirklich zum Basketball gekommen, der mich halt dann bis jetzt eigentlich wirklich begleitet hat, halt so auf jeden Fall.
Aber wann hast du Leichtathletik gemacht? Wie alt warst du da?
Ja, also auch 16, ja, also
recht lange.
Jugend
recht lange.
Noch, ja, genau, auch relativ erfolgreich, also war tatsächlich auch jugenddeutscher Meister im Diskuswurf gewesen, also das, wow. Das war schon eine sehr, sehr coole Zeit, mehrfacher Berliner Meister in verschiedenen Sachen, wie so Ballwurf und so, wenn man sowas noch kennt aus der Jugend damals und ja, das war schon interessant und dann bin ich dann irgendwann Richtung Basketball abgebogen halt und das hat mich halt dann geflecht halt so. Aber trotz alledem immer allgemein begeistert, was so Ballsportarten angeht. Fußball natürlich auch, das war halt auch immer so eine Geschichte, die fand ich halt auch immer spannend, ja.
Wie kam es dann, dass du dann, ich meine, du bist heute in Los Angeles, ich weiß, dass es Stationen dazwischen gab oder mindestens eine Station. Warum hast du dann Berlin verlassen?
Auch beruflich. Also ich bin dann 96 zur Bundeswehr und war dann in Gato stationiert bis 2003 und dann 2003 gab es dann die Entscheidung, dass ich doch dann meinen Lebensmittelpunkt leider verlassen muss mit Berlin und musste dann halt Richtung Rheinland-Pfalz in die Vulkaneifel nach Daun, ist so zwischen Trier und Köln gelegen, da hieß es dann jawohl, das ist jetzt dein neuer Lebensmittelpunkt. Das war schon hart, also ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie 26, 27 Jahre alt, habe das Leben in Berlin sehr genossen und dann auf einmal hieß es halt, okay, jetzt geht's halt in die Eifel. Das war schon bitter, aber nichtsdestotrotz, jetzt im Nachhinein war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung, habe da meine Frau kennengelernt, sind dann da wirklich häuslich geworden, bevor halt jetzt die Verwendung jetzt in den USA anstand.
Ja, wobei das natürlich gehört auch so ein bisschen bei der Entscheidung zur Bundeswehr zu gehen, natürlich ein bisschen dazu. Du weißt halt nicht, wo du stationiert wirst. Ich wusste gar nicht, dass man nach Gato gehen konnte. Das kannte ich gar nicht.
Ja, also, das war. Ja,
okay, das war dann der ehemalige britische Flugplatz wahrscheinlich.
Richtig.
Genau. Ich wusste gar nicht, dass die Bundeswehr da war. Okay.
Ja, auch relativ lange. Sind auch immer noch da. Also da gibt es immer noch ein Luftwaffenkommando. Da gibt es auch das Luftwaffenmuseum, ist da ja auch mittlerweile, also der ehemalige Flughafen, der dann da betrieben wird als Luftwaffenmuseum. Also wenn man da interessiert ist an Flugzeugen, da sind dann so ein paar Sachen ausgestellt, die kann man sich halt angucken. Und aber da gab es dann halt auch noch die eine oder andere Einheit und da war ich halt dann stationiert, ja.
Ja, wahrscheinlich die jetzt in Berlin oder Brandenburg leben, werden sagen, ja, natürlich ist es da in Gato, aber da merkt man eben, dass ich auch schon wieder lange aus Berlin bin, sonst hätte ich das wahrscheinlich gewusst. Ja, Rheinland-Pfalz. Das war ja auch irgendwo ein bisschen unfreiwillig vom, sagt man, Dienstherrn.
Ja.
Da hängt ja eine Menge dran. Freunde, Familie, macht man alles nicht gerne. Auch Hertha, wie ging es denn da? Konnte man überhaupt diese Bundeswehrzeit mit Berlin irgendwie vereinbaren? Weil du hast ja auch keinen Spielort in der Nähe gehabt, so richtig. Weiß nicht, Kaiserslautern vielleicht? Nordrhein-Westfalen? Ja,
also so Mainz war immer eigentlich so die Geschichte. Das war dann für uns immer einigermaßen, das kam natürlich dann auch mal so ein bisschen drauf an, gerade zu dem Zeitpunkt, als ich halt da nach Rheinland-Pfalz bin, lag ja dann auch immer so ein bisschen in der Ligenzugehörigkeit von den jeweiligen Mannschaften. Aber bin dann 2007, bin ich halt auch nochmal in eine Ausbildung gegangen, dann halt zum Offizier, und man war sowieso viel in Deutschland, ich sag jetzt mal, unterwegs, wo man einfach dann halt noch diverse Ausbildungen machen musste, wirklich dann noch jahrelang. Und hab dann eigentlich, ist egal, wo ich halt war, natürlich immer geguckt, wenn es halt irgendwie gepasst hat. Also ich war eine Zeit lang unten in Bayern gewesen, war dann halt bei Augsburg gegen Hertha zum Beispiel, halt bei so Geschichten. Also immer, wenn ich halt irgendwie, wenn sich das halt ergeben hat, habe ich das halt gemacht. Halt so natürlich, wenn wir da wenn man jetzt von der Vulkaneifel sprechen, ist natürlich auch NRW halt nicht weit. Also auch die Spiele in Köln zum Beispiel, das hat man halt immer mitgenommen. Düsseldorf, ganz bittere Erinnerung immer an Düsseldorf halt eigentlich, die Spiele halt dann da mitgenommen. Bochum, dann wie gesagt Mainz, Hoffenheim, das sind so die Geschichten, die man halt dann immer irgendwie, wenn es möglich war, die man sich halt dann angeguckt hat, ja.
Naja, punktuell, ich denke mal später nachher mit Familie wird es ja dann auch nochmal schwieriger am Wochenende, ne?
Das ist dann genau, ja. Aber tatsächlich habe ich dann auch wirklich den Fritz damals, das weiß ich noch, da war er glaube ich 2 oder was, da habe ich ihn halt mitgenommen, da waren wir halt auch in Mainz, also da ist er schon so ein bisschen, wurde schon so ein bisschen sozialisiert halt so, und gucken wir mal, wo die Reise hingeht halt auf jeden Fall, und ja.
Der Weg in die USA, wie kam das zustande? Ich glaube, da hattest du ein bisschen mehr Freiheit mit zu entscheiden, oder das war auch eine Mitinitiative von dir, kann man das so beschreiben?
Also es war tatsächlich einfach ein Angebot, was man halt bekommen hat, interessante Verwendung. Natürlich hängt da ein bisschen was dran, ich denke, kann sich jeder vorstellen, wenn du 2 kleine Kinder hast. Das ist natürlich eine Entscheidung, auch wenn man selber sagt, jawohl, mache ich sofort, aber man muss ja auch gucken, dass es für die Kids passt. Ja, und dann haben wir halt zu Hause uns kurz besprochen. Meine Frau hatte tatsächlich das Glück gehabt, dass sie damals, als sie selber 13, 14 Jahre alt war, dass sie halt dann ein knappes Jahr in Amerika gelebt hat. Also sowieso, ich sag jetzt mal, eigentlich einen positiven Eindruck von der ganzen Geschichte hatte. Naja, und dann waren wir uns relativ schnell klar gewesen, haben kurz mit den Kindern gesprochen. Vom Alter her hat das halt auch, wie gesagt, noch gepasst halt so. Also zum Zeitpunkt, als wir runter sind, waren sie 1 und 5. Also sprich noch keine Schule und noch nichts, was da großartig dran hing, und und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen das. Ja, sind dann halt jetzt, wie gesagt, seit letztes Jahr im März sind wir jetzt hier in Las Vegas und fühlen uns wirklich pudelwohl.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich habe noch 2 Notizen, die will ich unbedingt noch machen, oder das sollten wir nicht vergessen. Lieblingsspiel und Horrorspiel von Hertha. Wenn du eins hast.
Ja, doch, tatsächlich. Also Geschichte ist ja schon lang. Ich meine, es gab halt wirklich viele, viele Highlights. Also ich fand ja damals, weil ich halt wirklich richtig cool fand, weil jetzt nicht dieses klassische Spiel ist, aber mich haben halt damals immer die Hallenturniere halt unheimlich begeistert, was dann halt immer dann halt auch im ICC irgendwie dann stattfand in Berlin. So, das fand ich halt immer mega spannend. Und wenn es dann halt wirklich auf die reinen Spiele geht, ist dann allerdings so ein bisschen emotional. War, glaube ich, müsste 2001, 2002 irgendwann gewesen sein, dieses 6-0 gegen Hamburg, wo Bart Gore irgendwie 4 Tore geschossen hat. Das war allerdings auch das letzte Spiel, was ich mit meinem, da habe ich meinen Papa halt mitgenommen.
War Saisonausklang damals, ne?
Genau.
Bei bestem Wetter, glaube ich.
Bei bestem Wetter war wirklich ein Highlight. Man wusste gar nicht, was einem geschieht. Das war wirklich super, super schön. Aber wie gesagt, wollte gerade noch sagen, war so das letzte Spiel, weil dann kurz danach war ich mit meinem Papa halt im Stadion und der ist dann kurz danach gestorben halt irgendwie so. Also darum wird es halt immer so irgendwie so ein bisschen in Erinnerung als wirklich sehr, sehr emotionaler Moment sein. Also das Spiel, das war schon begeisternd auch, denn mit ihm das halt nochmal so erleben zu können, das war schon sehr schön. Und Horrorspiel, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, war da dieses Rückspiel damals in Düsseldorf, also da mit diesem Platzsturm da irgendwie 5 Minuten vor Ende oder was das da halt war, also sowieso auch, wo das Hinspiel ja auch schon bitter eigentlich war. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müsste, war da nicht sogar auch Otto Rehagel Trainer, ich weiß das gar nicht mehr genau, aber wo wir das Hinspiel irgendwie 1-2 verloren haben und dann war das Rückspiel und dann sind die da irgendwie zu früh aufs Feld und dann alle wieder runter und Riesenskandal. Und das war einfach so enttäuschend, so, weil ich uns eigentlich nicht so viel schlechter gesehen habe, aber das war wirklich so eine Sache, wo ich dann wirklich, das war bitter. Da ging es dann auch wieder in die zweite Liga. Das war hart, also auf jeden Fall, ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Vor allem, weil ich auch im Stadion war. Deswegen.
Okay,
gut. Ganz liebe Grüße an Dennis nach Vietnam. Der saß damals im Auto neben mir auf der Rückfahrt ab Düsseldorf. der hatte dann auch furchtbar geschimpft. Da war auch viel Enttäuschung dabei.
Das war
das. Ich denke komischerweise immer, wenn ich an das Spiel denke, auch an Dennis. Er sei ganz herzlich gegrüßt. Na, er hatte mich letzten Sommer hier besucht. Wir haben eine Folge zusammen gemacht. War sehr schön. Oh, ja. Freue ich mich total, dass das dann auch noch geklappt hatte.
Ja.
Als Hertha-Fan in den USA. Ich hatte mir hier mal so notiert, also mit Las Vegas verbinde ich ja, oder wahrscheinlich so ziemlich jeder auf der Welt, du hast es eben, ich glaube, auch schon mal angedeutet, Vergnügen, Show, Spiel, Entertainment, Urlaub, Party, man sagt ja nicht umsonst, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Ich muss echt zugeben, das ist immer das erste Bild, was ich habe. Ich kann mir eigentlich da ein normales Leben in einem Wohnblock oder so erstmal gar nicht vorstellen, aber das muss es ja offensichtlich auch geben. Wahrscheinlich irgendwo ein bisschen jenseits der City, wie kann man sich das vorstellen? Es wird wahrscheinlich Wohnbezirke geben, wo man jenseits des Glamours leben kann.
Ja, genau. Es gibt, klar, ganz normal, es ist ja wirklich so eine, ich sag mal, eine Stadt, die ja wirklich am Wachsen ist, und ich glaube auch die Stadt, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren in Amerika halt eigentlich mal den meisten, ich sag jetzt mal, Einwohner Zufluss halt einfach hat halt, weil super viele Menschen halt hier nach Vegas ziehen. Ist halt ganz interessant, hier in Nevada hat halt keine oder nur eine ganz geringe Income Tax, also so eine Steuer halt. Das ist halt dann super interessant, dass die Leute hier relativ wenig Steuern zahlen müssen. Und dann hast du natürlich hier, klar, du hast halt den Strip, was einfach so unwirklich ist. Also wenn man die Möglichkeit hat, das mal zu sehen, das ist halt wirklich alles so unwirklich ist. Also diese Stadt selber ist wirklich, ich nenne es halt immer gerne einen Spielplatz für Erwachsene. Diese Stadt selber wäre, egal wo auf der Welt, wäre die einfach krass. Aber man muss halt sich immer wieder vorstellen, man ist ja halt hier mitten in der Wüste. Und das ist halt einfach dann nochmal krasser. Also die Amerikaner, was sie halt dann hier hingeklatscht haben, dieses Mindset von denen, immer dieses größer und schneller und toller und teurer und weiß ich was, das wird halt hier wirklich gelebt. Also sowas kann man sich halt nicht vorstellen. Ich finde das immer, ist ein gutes Beispiel von den, ich glaube, 10 größten Hotels auf der Welt, die es halt gibt, stehen halt 7 hier in Las Vegas. Gibt es dann halt einfach Hotels, die halt dann Kapazitäten haben von 7.000 bis 8.000 Zimmern. Also das muss man sich einfach mal überlegen. Halt. Das ist halt schon Wahnsinn. Und
gefühlte Kleinstadt.
Gefühlte Kleinstadt, ja, genau. Und wir haben halt dann hier tatsächlich, ich sag jetzt mal, so eine halbe Stunde vom Strip entfernt, gibt es halt einen Wohnbezirk, der nennt sich halt Summerlin. Ist halt wirklich so ein Stadtbezirk, den gab es einfach vor, ich sag jetzt mal, 15, 20 Jahren noch nicht. Der ist halt am Reißbrett entworfen. Das muss man wirklich so sagen. Also man kommt sich hier so vor wie in so einer amerikanischen Vorabendserie. Genauso, also wirklich genauso geplant. Aber halt auch wirklich, da haben sich halt auch ein bisschen was dabei gedacht, muss man schon wirklich sagen. Also wirklich sehr breite Straßen, Spielplätze, Schulen. Das ist alles wirklich super. Und hat halt mit dem Leben sonst in Las Vegas, also mit dem Strip und so, hat es halt wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Also hier hast du wirklich deine Ruhe und kannst halt hier wirklich sehr, sehr angenehm leben.
Du hast ja schon gesagt, du fühlst dich da wohl, du bereust die Entscheidung nicht. Ich weiß nicht, ob man ein Lebensgefühl vor Ort beschreiben kann in den USA. Also mein Gott, Kinofilme und so aus den USA haben wir alle mal gesehen, aber dann vor Ort leben und einen Alltag haben, mit den Leuten da reden, was nimmt man mit? Wie kann man das beschreiben?
Also ich glaube, der ganz große Unterschied, und da muss man aber natürlich auch in Deutschland auch immer nochmal einen Unterschied machen. Ich meine, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt in Berlin lebe oder meine Zeit halt in Berlin, die mir natürlich immer noch sehr positiv in Erinnerung ist, oder halt dann, ich sag mal, irgendwo auf dem Dorf in der Eifel. Also hier muss man schon wirklich sagen, die sind halt schon sehr, zumindest oberflächlich, halt wirklich open-minded. Also man kommt halt super schnell mit den Leuten ins Gespräch. So, das ist jetzt ja nun, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht die größte Stärke eines Deutschen, dass wir dafür bekannt sind, dass wir gleich mit jedem sofort ins Gespräch kommen und uns dann, ich sag jetzt mal, lustig austauschen. Das ist halt das Normalste der Welt. Also wenn du irgendwo bist und du triffst irgendjemanden, auch den du nicht kennst, dann führt man zumindestens, keine Ahnung, 3, 4, 5 Minuten Smalltalk. Das ist egal mit wem. Also es findet sich immer irgendein Thema und dann wird sich halt einfach unterhalten. Das ist halt schon, das ist halt schon krass. Und und was ich halt auch immer wieder sage, allerdings ist dann auch wieder, weil man halt die letzten Jahre dann halt auch in der Eifel gelebt hat, wo es halt im Winter auch immer schon wirklich bitter ist und sehr oft dunkel. Du hast halt hier einfach 350 Tage im Jahr hast du halt hier Sonnenschein. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so eine Sache, das hört man ja immer wieder, das macht halt auch was mit den Menschen halt so. Das ist halt einfach so. Also die sind halt wirklich schon offen zufrieden, würde ich halt einfach sagen. Ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut halt so. Und Das ist ja tatsächlich
nicht nur die, auch du hattest mir ja vorher abgesagt,
ja,
diese,
ja.
Also viele Sonne, dieses Sommerliche, das macht dann auch glücklich.
Ja, definitiv.
Du hattest auch im Vorgespräch hatten wir nochmal so drüber gesprochen, gesagt, dass Las Vegas selbst aber auch nochmal so ein gefühlter Schmelztiegel ist von Leuten aus der ganzen Welt, dass dir das eigentlich auch gut gefällt. Wollen wir das noch kurz erwähnen?
Ja, also das muss ich auch wirklich sagen, war ich auch sehr, sehr überrascht. Also du triffst hier eigentlich kaum irgendjemanden, der, ich sag jetzt mal, gebürtig und aufgewachsen hier in Vegas ist halt. Also das sind wirklich alles auch, die Amerikaner sind halt wirklich, die kommen halt von überall halt hierher, berufsbedingt etc., um hier einen Traum zu leben, was auch immer. Und aber auch wirklich super, super viel, ich sag jetzt mal, verschiedenste Nationalitäten, die halt dann hier leben. Also das, da war ich halt auch wirklich sehr, sehr, sehr überrascht gewesen. Und das tut aber meiner Meinung nach halt auch der Stadt einfach gut. Also das sind dann wirklich, du hast halt super, super viele Einflüsse. Das ist, glaube ich, sowieso immer das Allerwichtigste, so dass man einfach, wie du schon gerade gesagt hast, auch, dass es einfach so ein Schmelztiegel ist, wo halt einfach viele, viele Kulturen so aufeinandertreffen, und die sich dann halt auch wirklich sehr, sehr gut miteinander arrangieren. Und das ist halt einfach sehr, sehr, sehr angenehm hier, ja.
So schön es da auch ist, eins ist weit weg, Hertha BSC. Ja, Spiele schauen, wie guckst du sie? Es klingt nach Internet, weil du gar keine andere Möglichkeit hast.
Nee, tatsächlich über ESPN, also ESPN Plus. Ich meine, ESPN ist sicherlich ein Begriff halt so, ist ja doch ein relativ großer Sportsender hier in Amerika, aber ich glaube, mittlerweile in Europa haben die auch, zumindest hat man auch die Möglichkeit, ESPN zu gucken. Aber die haben halt tatsächlich, die bringen tatsächlich die zweite Liga, also nicht alles. Man muss ja auch mal so ein bisschen Glück haben, was sie für Partien übertragen, aber Hertha gehört halt tatsächlich immer relativ häufig dazu. Da ist halt immer eher das Problem die Zeiten tatsächlich.
Ja.
Also das ist halt natürlich diese 9 Stunden Zeitumstellung, die wir halt hier haben zwischen Las Vegas und Deutschland. Also sprich, wenn wir dann halt ein Spiel haben, was dann um 13 Uhr oder 13.30 Uhr am Wochenende angepfiffen wird, dann hast du halt ist dann halt in Vegas halt um 4. Boah, das ist dann manchmal schon immer so eine Geschichte halt so. Und ist dann immer nicht so einfach. Man kann sich die Spiele dann halt immer noch on demand angucken. Also die kann man in der Bibliothek dann meistens immer oder in der Mediathek noch abrufen. Das ist ganz okay. Aber das Gute ist wirklich, man hat halt einfach die Option, das einfach zu gucken halt. Das ist halt schon mal viel wert, ja.
Das hatte ich beinahe unterschlagen. Ich hatte mal kurz gefragt bei Facebook und bei Twitter. Es war nicht viel Feedback, aber ein paar Fragen kamen, ob es Fragen gibt an dich. Und da war eine, durch die Zeitverschiebung musste sehr früh aufstehen, um sich die Spiele anzugucken. Tut er sich das jede Woche an? Gruß an Schattenbaum 22. Jein. Wahrscheinlich wirst du es dir dann im Real Life angucken, wenn überhaupt, ne?
Genau, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, natürlich, um was für ein Spiel sich es dreht und natürlich auch, wie die familiäre Situation gerade ist. Halt so, wie gesagt, 2 kleine Kinder ist halt auch immer so, ist immer spannend. Aber ja, ich freue mich halt immer sehr, wenn sie halt am Freitag spielen, das ist dann meistens zu einer vernünftigen Zeit, also reden wir dann 39 vormittags, da lässt sich dann halt meistens dann irgendwie einrichten. Oder wenn sie halt Samstag das Topspiel haben, das ist natürlich dann auch immer top halt so. Das kann man dann im wahrsten Sinne des Wortes dann halt
gut,
auch
dann war das gucken. Abendspiel.
Aber sonst ist es schon nicht so, ja.
Dann war das Abendspiel am Freitag gegen Kiel ja richtig gut für euch.
Ja, das war, genau.
Grüße an Axel Becker, der hatte auch was gefragt. Ich habe dir die Fragen vorher nicht gestellt, das macht aber nichts. Du bist unvorbereitet in Anführungsstrichen. Haha, das ist bestimmt eine Andeutung auf Las Vegas, pass auf. Kann man dort auf Hertha wetten und macht er es, wenn es möglich ist?
Also das ist auch so eine Sache, da muss ich halt auch lernen, aber hier kannst du einfach auf alles wetten, das ist unfassbar, also ich glaube die krasseste Geschichte, die ich jetzt gehört habe, ganz kurz, bevor ich die Frage dann final beantworte, Super Bowl war ja jetzt hier vor 3-4 Wochen hier in Las Vegas halt auch gewesen und da konnte man wetten, gibt es einen Flitzer? Also wird irgendjemand während des Spiels
nackt aufs
Spielfeld laufen halt. Und da konnte man halt wetten. So. Und dann hat halt gab es natürlich vielleicht einen oder anderen, der gewettet hat. Und es hat auch ein Typ irgendwie, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob es 10.000, 20.000 Dollar oder was, hat auch darauf gewettet und war dann selbst der Flitzer. Also der ist dann selbst dann, hat auf sich gewettet sozusagen und ist dann halt da in der Stadion und ist dann halt, ist dann halt da geflitzt halt so, hat dann ordentlich seinen Wetteinsatz da wieder rausgehabt, hat natürlich eine Strafe bekommen, aber das passte dann halt natürlich dann, also der Gewinn war halt dann deutlich höher. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist ja unfassbar. Und du kannst wirklich, wirklich auf alles Mögliche wetten. Ich glaube, jetzt auch noch mal ganz kurz zum Super Bowl. Ich glaube, wie oft wird Taylor Swift irgendwie eingeblendet? Also so eine Sachen kannst du halt dann wetten. Und natürlich kannst du halt auch auf die Hertha wetten. Du kannst, wie gesagt, es gibt hier nichts, was du nicht machen kannst. Es ist einfach, also das habe ich halt, wie gesagt, in Berlin war ja schon viel möglich. Aber das ist hier einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja.
Aber auf Hertha hast du noch nicht gewettet?
Nee, also das habe ich mir irgendwann tatsächlich abgewöhnt. Das Problem ist, jeder von uns macht vielleicht auch
Tippspiele. Ach, du hast das aber schon einmal gemacht?
Ja, also schon. Ach so. Ja, definitiv. Ja. Und bin jetzt auch tatsächlich immer noch aktiv in so Tippspielrunden, jetzt auch noch in Deutschland noch halt mit so ein paar alten Kumpels. Und bricht mir meistens immer das Genick halt so, weil ich natürlich dann immer permanent, weil ich niemals gegen Hertha wetten könnte. Es würde nicht funktionieren halt so. Und darum, das habe ich jetzt irgendwann mal ein Resümee gezogen und habe gemerkt, nee, das funktioniert nicht. Da mache ich auf jeden Fall immer Minus mit halt so auf jeden Fall. Und lassen wir mal lieber sein.
Brigitte hatte bei Facebook geschrieben, ich bin im September in Las Vegas. Sollte er was aus dem Hertha-Shop benötigen, kann ich es ihm mitbringen, gar noch Aufkleber. Also
das ist,
Kontakt kann ich herstellen, ist, kannst ja überlegen, ob er was braucht. Das ist
sehr nett, ja.
Ich finde es erstmal sehr nett, dass das anbietet.
Ja.
Falls du darauf zurückgreifen möchtest, dann gibst du mir Bescheid, dann verknüpfe ich euch da mal. Ich finde es aber sehr nett, dass sich gemeldet hat und das angeboten hat. Ich habe immer Angst, so, dass Leute so nach Las Vegas fahren wegen Wedding Chapel und dann als Marilyn Monroe und als Elvis heiraten. Ja, mein Fall wäre es nicht, aber wahrscheinlich ist es nur so da, denke ich mal.
Du kannst direkt am Flughafen aussteigen und da ist dann schon am Flughafen selber, also wenn du in Vegas aussteigen solltest, mal irgendwann, das, was sie als erstes begrüßt, sind einarmige Banditen und wenn du dann 2 Meter weiterläufst, kommt dann schon die erste Wedding Chapel. Also es ist einfach so, wie du dir das vorstellst und noch schlimmer, also das, oder noch krasser, so muss man es, glaube ich, sagen.
Halt ich weiß so. Nicht, mein Ding wäre es nicht gut, also ich habe jetzt im Moment auch leider keine Frau, mit der ich das jetzt erstmal ausnutzen könnte. Aber ich glaube, das ergibt sich ja dann in Las Vegas vor Ort. Das reicht ja, wenn man sich 24 Stunden kennt, offensichtlich.
So sieht's aus.
Gut. Bevor ich noch eine Frage habe, will ich ganz lieb nochmal den Yannick grüßen, den Holger, den Marcel und den Lukas. Mit denen habe ich nämlich schon mal härter Folgen in den USA gemacht. Wobei die im Grundsatz alle noch in den USA leben, nur der Lukas nicht, der war aber Student damals und ist jetzt wieder zurück. Ich glaube, der ist jetzt Trainer bei den zweiten Frauen von Hertha BSC. Also ganz liebe Grüße raus an die. Und wenn ich von denen schon mal spreche, wäre der Punkt, suchst du andere Hertha-Fans vor Ort? Würdest du dich freuen, da mal jemand anderen zu haben? Oder nimmst du es mit, wenn sich's ergibt, aber aktiv suchen tust du nicht? Du kannst ruhig sagen, dass du es nicht suchst. Also, es ist keine Fangfrage.
Ich glaube, es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie proaktiv auf die Suche gehe. So, natürlich ist es immer schön, wenn man mal jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Darum fand ich das jetzt auch sehr, sehr angenehm, so die letzten Wochen Vorbereitung auf den Podcast, dass wir uns halt auch immer ausgetauscht haben, weil es natürlich immer cool ist, sich vielleicht auch mit jemandem mal zu unterhalten, der sich halt für das Gleiche interessiert. Das ist ja dann, wie gesagt, auch als Hertha-Fan immer nicht so einfach. Wenn sich natürlich, klar, wenn es hier jemanden geben sollte und der vielleicht auch diese Folge hört und der irgendwie Bock hat, sagt, jawohl, wenn mal ein Spiel hier kommt, dann gucken wir uns das mal zusammen an oder was auch immer, definitiv. Ich meine, man teilt ja auch eine Leidenschaft miteinander, das darf man ja nicht vergessen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal hier verzweifelt, irgendwelche Aufrufe starte. Ich gucke auch tatsächlich ganz gerne so ein Spiel auch alleine, genieße das halt auch einfach, weil wie gesagt, jeder guckt ja, glaube ich, auch von uns auch anders Fußball, das ist halt einfach so. Und
Gut, aber wenn es jetzt eine Hertha-Kneipe vor Ort wäre und aus Neugier würde man schon mal vorbeigucken.
Ja, natürlich,
klar. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich will es bei der Gelegenheit nochmal erwähnen, oder ich erwähne das eigentlich immer, wenn es eine Folge gibt mit jemandem, der in Amerika lebt. Es gibt einen OFC in Amerika, Hertha North America, ist ein offizieller Fanclub. Ich glaube, die haben auch erstens sind sie bei Twitter vertreten, sie sind bei Facebook vertreten und ich glaube, sie haben eine eigene WhatsApp-Gruppe. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne dort melden. Die sind natürlich, und das ist natürlich das Problem in den USA, auch sehr weit verstreut. Es ist ein riesiges Land und es kann sein, dass zwar jemand gefühlt in der Nähe ist, aber es sind dann doch ein paar hundert Kilometer. Also muss man gucken, aber ich kann mir das ganz interessant vorstellen. Ich glaube, da sind viele Amerikaner dabei, aber auch viele Deutsche, die in Amerika leben. Ist, glaube ich, eine recht bunte Truppe und jeder, der da Interesse hat, die freuen sich bestimmt, wenn man sich meldet. Und vielleicht ergeben sich ja auch nette Kontakte. Wollte ich noch erwähnt haben. In Amerika ist der Sport kommerzieller, aber es stört die Leute eigentlich nicht und es wird nicht so negativ gesehen wie hier. Was mich jetzt noch, oder die Überlegung, die ich habe, ist, ob der Sport dadurch besser ist oder jetzt fannah. Ich habe manchmal so beim American Football gehört, dass die Leute sagen, naja, guck dir in Amerika an, die kümmern sich da um den Fan und das, so eine Anstoßzeiten oder so wie beim Fußball wird es wahrscheinlich nicht geben, weil die Leute wissen, dass sie die in Anführungsstrichen Kunden, ist ja auch ein blödes Wort, nicht verprellen wollen. Ist da was dran oder ist das nur die halbe Wahrheit? Stichpunkt Eintrittspreise.
Du hast es gerade gesagt, auch wenn das Wort vielleicht doof ist, aber Kunde ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Also das ist halt wirklich, und das muss ich halt auch lernen. Also ich bin ja, du hast es ja so ein bisschen gesagt, komme ja so aus dem Basketball, habe mich halt dafür auch immer interessiert. Und hier die NBA, wenn die halt hier läuft, man wundert sich halt immer wieder, die Regular Season, also die normale Saison, bevor es dann in die Playoffs geht, das sind manchmal so Spiele, die kannst du dir halt wirklich auch nur schwer angucken, weil es halt dann einfach, ja, ich sag jetzt mal, ist halt nicht spannend und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mich halt hier mit den Jungs immer unterhalten, aber man sagt, ja, versteht das alles nicht, warum ist das denn so und warum lässt man das dann so laufen und lässt die Stars nicht spielen und so weiter und so weiter. Und dann wurde mir halt dann ganz klar erklärt, weil es hier in erster Linie darum geht, Geld zu verdienen. Also jeder Besitzer, und das ist ja auch einfach so, das ist ein riesengroßer Unterschied zu Deutschland, du hast ja auch diese Vereinsstruktur halt nicht. Also das sind ja hier mehr wie so eine Art Franchise-Unternehmen, will ich jetzt mal sagen. So, das ist halt, also das heißt, es gibt einen Besitzer, dem gehört der Verein und dann entscheidet der halt dann auch einfach über, ich sag jetzt mal, Wohl und Wehe des Vereins. Das ist halt einfach so. Und in erster Linie geht es hier einfach darum, Geld zu verdienen. So, das ist einfach Fakt. So, das ist halt der Sport. Du hast ja auch in der Jugend und so weiter, diese Vereine, diese Vereinsstruktur, wie wir sie halt in Deutschland haben, das gibt es ja hier überhaupt gar nicht. Also wir haben jetzt mal geguckt, hier auch für den Fritzi, der fängt jetzt an, hier so ein bisschen Flag Football zu spielen. Das läuft halt alles eigentlich über die Schulen halt so, über die Schulen oder dann halt über die, ich sag jetzt mal, die großen Ligen, NFL, NBA etc., dass die dann halt irgendwelche Projekte halt anbieten und darüber läuft das halt. Aber so einen klassischen Verein, so wie wir das halt kennen, das gibt es hier halt einfach gar nicht halt so. Das heißt, also wirklich in erster Linie geht es halt hier darum, wenn du halt dann in diesen oberen Ligen spielst, geht es einfach darum, Geld zu verdienen. So, das ist das Allerwichtigste. Und dazu, und wie verdient man halt am meisten Geld? Natürlich, wenn die Fans halt auch dann dementsprechend bezahlen, machen und tun. Und dafür tut man halt dann einiges. Darum ist das halt hier auch immer, verbindet man ja auch mit Amerika, dass halt die Show halt immer wirklich halt auch im Vordergrund steht. Das heißt, wenn du halt hier hingehst, ich sage jetzt mal zum Beispiel zum Baseball, was ja nun wirklich auch ein komischer Sport für uns Deutsche ist, also ich kann mich damit auch nicht anfreunden, aber es ist einfach ein Familienausflug. Du fährst da mit deiner ganzen Familie einfach hin, ganz entspannt und das ist einfach wirklich was komplett anderes und das muss man halt dann einfach verstehen und das akzeptieren die hier auch einfach vollkommen halt so. Ja, das ist dann auch so diese Geschichte, wenn dann halt jemand einen Vertrag unterschreibt, das sind ja hier auch wirklich teilweise Dinge, Summen, die verdienen, ist ja jenseits von gut und böse, aber wenn dann halt jemand einen dicken Vertrag unterschreibt, dann finden die das gut. Dann sagt hier keiner, oh, scheiß Millionäre oder was auch immer oder hier, warum, keine Ahnung, gehst du denn von dem Verein weg und gehst zum nächsten Verein, sondern das ist halt einfach ein Angebot, was der halt bekommt und dann sagt dann eben, oh Mensch, krass, du hast einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben. Und dann finde ich es gut, diesen Neidfaktor, wie es halt dann vielleicht auch bei uns halt immer so ist oder auch dieses Mindset von vielen, die dann immer sagen, oh ja, warum ist der denn jetzt nicht vereinstreu und geht dann jetzt irgendwie woanders hin? Ja, das ist hier einfach wirklich, wenn der den nächsten Schritt machen kann, dann findet man das halt hier einfach gut und sagt, jawohl, herzlichen Glückwunsch, hast du dir verdient halt so. Und das ist, ja.
Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören und jetzt überlegen, wäre das ein Vorbild für den deutschen Fußball wahrscheinlich, sagen, um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich, dass wir da nicht sind. Wahrscheinlich kann man das in der Form nicht adaptieren und das will auch keiner. Also im Gegenteil. Also allein der Kampf um 50 plus 1. Warum sind die Fans so engagiert? Weil sie genau das nicht wollen. Ich glaube aber, dass ein anderer Aspekt, und vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zurück, aus dem amerikanischen Sport vielleicht viel, viel mehr Vorbild sein kann für uns, nämlich der Einsatz des Videoschiedsrichters. Überlege allerdings, ob wir das Thema nochmal aufgreifen, wenn wir nachher beim Spiel und bei diesem merkwürdigen Elfmeter sind, falls du einverstanden bist.
Ja, das macht tatsächlich Sinn. Ich würde ganz kurz nochmal eine ganz kurze Sache nochmal nachschieben. Also ja, das ist natürlich hier wirklich alles kommerzialisiert, da braucht man gar nicht drüber zu sprechen. Und dass das vielleicht auch nicht der Weg ist, den wir unbedingt bei uns gehen, gerade mit auch der Tradition, die wir haben, alles okay, bin ich absolut d'accord. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, du hast natürlich hier in diesen großen Ligen, gibt es ja auch nicht so wie bei uns, diesen Auf- und Abstieg. So, diese Geschichte gibt es ja einfach nicht. Das heißt, du hast halt diese Vereine, die sind eingekauft in der Liga und dann spielen die halt in dieser Liga. Aber, und das ist halt wiederum ein ganz smarter Gedanke, die wollen ja auch, dass es spannend bleibt. So, wenn du jetzt mal ehrlich bist halt so, guck dir jetzt mal die Bundesliga an, jawohl, ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil jetzt halt Leverkusen, so wie es aussieht, ja zumindest mal anscheinend die Bayern mal ablöst, aber die letzten 10 Jahre lang kann man ja nur nicht sagen, dass die Bundesliga jetzt so unheimlich spannend war. Und hier in Amerika ist es halt so, dass die jungen, neuen Spieler, die halt dann nachrücken, gibt es ja den sogenannten Draft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also die besten College-Spieler, die es halt dann einfach gibt, die melden sich halt dann an. Und dann wird halt gesagt, okay, das ist halt der beste Spieler. Und das Team, was in der Vorsaison die schlechteste Bilanz hat, also das schlechteste Team, hat dann das Recht, sich diesen Spieler zu holen, damit man immer, ich sag jetzt mal, so ein bisschen die Liga ausgleicht, damit man halt nicht in so eine Situation kommt, dass man sagt, okay, du hast ja jetzt einen Verein, der ist in L.A. oder in New York, ein riesengroßer Markt, wo unheimlich viel Geld umgesetzt wird und die kaufen sich immer wieder die teuersten Spieler und sind dann halt über Jahre lang unschlagbar. Und das hast du halt hier wiederum nicht. Und das ist halt, finde ich wiederum, ist das auch so ein Gedanke, der halt nicht verkehrt ist. Natürlich ist es nicht adaptierbar auf Deutschland, aber einfach interessant, das einfach hier mal so zu erleben, dass es halt einfach wirklich vom Mindset komplett anders gedacht wird.
Ich habe hier noch ein kleines Stichwort, Hertha-Mitglied im Ausland. Du bist Mitglied? Und die Kids auch, was ich erstmal sehr geil finde. Und du bist es auch geblieben, nachdem du aus Deutschland weggegangen bist. Ne? Du bist einfach unverändert Mitglied geblieben.
Genau.
Und bist damit, hatten wir uns ja vorher schon unterhalten, eigentlich auch ganz zufrieden. Ab und zu kommt die Post vielleicht ein bisschen spät, aber ansonsten ist es okay. Du kannst natürlich nicht viel teilhaben. Ne? Also das typische Thema ist ja immer so eine Mitgliederversammlung. Man wird wahrscheinlich nicht mit abstimmen können, aber viele sagen ja schon, zumindest mal zugucken zu können. Via Video wäre schon eine schöne Sache. Da würdest du jetzt wahrscheinlich, ich leg's dir jetzt sehr in den Mund, aber du würdest wahrscheinlich auch nichts dagegen haben.
Nee, genau. Ich habe das ja auch verfolgt jetzt in den letzten Folgen von euch, da war das ja auch immer wieder Thema. Natürlich, klar, wäre das schön zumindest, dass man da einfach mitgenommen wird. So, das braucht man gar nicht drüber zu reden. Halt, dass man zumindest das Angebot hätte, zum Beispiel dann mit der Wohnung dann teilzunehmen, digital, das ist natürlich schon top halt so. Aber sonst, wie du gerade auch schon beschrieben hast, war das halt kein Problem und ist das auch kein Problem. Also man wird hier mit Informationen versorgt. Da hat sich auch nichts geändert zu dem Leben in Deutschland und jetzt dem Leben hier, was halt so die Informationsversorgung oder das Gefühl, Hertha-Mitglied zu sein, da hat sich halt dann nichts verändert. Also das läuft doch alles ganz normal. Und,
aber ich finde es erstmal schön, dass du es aufrechterhalten hast. Wobei natürlich für dich die Reise in die USA, die wird nicht auf ewig sein bei euch. Die ist sicherlich limitiert. Ihr wisst ja auch, ihr kommt zu.
Genau.
Kannst du in etwa absehen, wie lange du da sein wirst? Kann man das sagen? Naja, so 2, 3, 5 Jahre.
So 2027 ist anvisiert als möglicher Zeitpunkt der Rückkehr. Ja.
Das wird für die Kinder ungewohnt sein, weil die werden nachher dann echt halbe Amerikaner sein, auch sprachlich. Definitiv. Die werden mit einem super Englisch wieder zurückkommen.
Definitiv. Das ist jetzt schon erschreckend, was der kleine Mann, also der Fritzi, wie gesagt, der ist jetzt 6 Jahre alt, lernt jetzt eigentlich so seit einem halben Jahr. Also ist er dann wirklich mit der Sprache, letzter setzt sich halt auseinander im Kindergarten und so weiter. Es ist erschreckend, wie schnell die das aufsaugen.
Könnt ihr als Vollübersetzer nutzen. Die Kinder haben das sofort und die
Wahnsinn.
Eltern, die sind noch am Lernen. Das ist aber immer
Wahnsinn.
So. Das ist,
ja, das ist schon.
Weil die einfach super lernen. Das ist die saugen das auf. Das ist fantastisch. Das ist leider etwas, was nachher im Alter etwas in der Form verloren geht.
Also da,
wir wissen beide, wovon ich rede.
So sieht's aus. Ja.
Dieses Thema Hertha-Mitglied im Ausland, ich würde das nochmal ein letztes Mal angehen, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, inwiefern das für viele dann doch immer wieder ein Thema ist. Solange wie ich bei diesem Podcast bin, also die letzten 5,5 Jahre, habe ich immer wieder zwischendurch so ein Feedback bekommen. Ich bin ins Ausland gegangen, ich wollte gerne Mitglied bleiben aber es ging nicht. Und die Krux war immer sozusagen der Einzug der Mitgliedsbeiträge. Wer jetzt noch ein deutsches Konto hat, da war das dann meistens kein Problem. Aber wer wirklich ganz weggegangen ist ohne deutsches Konto, die sind dann oftmals nicht mehr Mitglied. Leider habe ich viel zu wenig Feedback in der Sache, ob das wirklich akut noch ist. Also wer da Erfahrung hat und im Ausland Mitglied werden wollte und es jetzt nicht ist, weil es nicht ging, oder es ist, weil es ging, ich freue mich sehr über Feedback. Ihr könnt das entweder bei Podigy unter der Folge als Kommentar schreiben, das kriege ich dann vorgelegt, das gebe ich frei, oder einfach Mail an info@exilhartana-podcast.de. Ich bin gespannt. Sollte ich allerdings gar kein Feedback bekommen, dann vermute ich mal, es ist kein Problem, weil dann scheint es auch keinen zu stören. Also der ein oder andere hört es bestimmt. Ich würde mich freuen, wenn man sich meldet. Nächstes Thema. Fabian Reese habe ich letztens erwähnt in der Folge. Und ich habe so nicht so ganz die Euphorie geteilt aller anderen, die sich gefreut haben und gesagt haben, ja, dann bleibt er auf jeden Fall hier, weil ich das, sagen wir, noch nicht zu 100% gesehen habe. Es gab dann danach von der Sportbild eine weitere Meldung und ich lese die einfach mal vor. Angeblich erhält der Vertrag eine Ausstiegsklausel, wenn Hertha im Sommer 2025 den Aufstieg verpasst. Ein vorzeitiger Abschied ist dadurch aber nicht ausgeschlossen. Ein interessierter Verein kann natürlich auch unabhängig von dieser Klausel dem Verein ein Angebot einreichen. Aber es ist halt eine Ausstiegsklausel erst ab dem Sommer 2025. Wie siehst du die Sache? Bist du so pessimistisch wie ich oder würdest du sagen, naja, da spricht er jetzt viel dafür, dass er bleibt?
War da schon wirklich sehr, sehr überrascht, als diese Meldung kam letzte Woche, dass er den Vertrag verlängert hat. Also positiv überrascht, weil es halt einfach auch zu diesem, ich sag jetzt mal, zu diesem Berliner Weg, wo man halt so diesen Eindruck hat, einfach passt halt so, weil das natürlich genau so ein Spieler ist, so ein Unterschiedsspieler, wie man so schön sagt, den natürlich die ganzen Jungen brauchen. Das ist halt einfach so. Und,
auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube tatsächlich auch bei ihm, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, dass er sich, das ist zumindest mein Eindruck von ganz weit weg, aber dass er sich dann, glaube ich, wirklich sehr wohlfühlt. Dass er sich zum einen, glaube ich, in der Stadt wohlfühlt. Er ist ja schon ein sehr extrovertierter Typ. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, in Kiel zu leben oder hier in Berlin zu leben. Hier kann er das halt ausleben. Ich glaube, das ist halt wichtig. Und er wird halt einfach geliebt, halt so, weil die Fans einfach lieben, wie er wirklich ja immer 100% Vollgas gibt, einfach komplett hinter der Sache steht und ich ihn nicht so einschätze, dass er das jetzt nur aus Kalkül macht oder was auch immer, sondern ich glaube wirklich, dass sein großer Wunsch, sein großer Traum halt einfach ist, dann mit der Hertha, obwohl er jetzt ja erst so kurz bei uns ist halt so, aber tatsächlich diesen Weg in die Bundesliga zu gehen und darum auch diesen Vertrag verlängert hat. Habe allerdings auch gehört, weil es natürlich auch wieder so ein paar Sachen, die ich nur gelesen habe. Die Frage ist ja immer, okay, was gibt es für Alternativen? Dass er sicherlich irgendwo einen Verein bekommen hätte, um Bundesliga zu spielen, bin ich mir relativ sicher. Da ist er, glaube ich, auch stark genug für. Aber wo landet er dann? Also ich sage jetzt mal, nichts gegen, müssen wir mal aufpassen, Augsburg oder weiß ich was, aber willst du dann dahin gehen oder willst du vielleicht dann hier in Berlin wirklich was aufbauen? Und ich glaube, diese Chance, die sieht er halt, das Vertrauen bekommt er halt und ich glaube, darum hat er das halt wirklich so gemacht und dass er uns mal zumindest, wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, dass er zumindest mal noch diese eine Saison halt dann mit dranhängt und dass halt danach dann diese Möglichkeit für ihn besteht, da muss er ja auch gucken, ich glaube, dann ist er 27 oder irgendwas, 28 und der will ja unbedingt nochmal Bundesliga spielen, dass man dann einfach von beiden Seiten gesagt hat, okay, pass auf, geh dieses eine Jahr mit uns mit, wenn wir es schaffen, gehst du mit uns in die Bundesliga und wenn nicht, will man ihnen einfach keine Steine in den Weg legen. Ich glaube, das ist eine smarte Lösung, jetzt aus meiner Sicht halt so auf jeden Fall. Und daher bewerte ich diese ganze Geschichte tatsächlich sehr, sehr positiv, ja.
Ich habe die Skepsis, die ich hatte, auch einen Tick abgelegt. Ich glaube, dass inzwischen die Chancen gut stehen dafür, dass er noch eine Saison bleibt. Aber es ist halt keine Garantie, das muss man auch sagen.
Ja.
Dann lass uns weitermachen mit dem 2:2 zu Hause gegen Holstein Kiel durch Tore von Tabakovic zweimal. Porat und dann 90. plus 8, Gott ist das deprimierend, Becker per Elfmeter für Kiel und damit stand es dann 2:2, Dardai, Kempf und Rochel sind immer noch im Lazarett, die sind, die versuchen sich wieder fit zu machen und die Aufstellung hat mir erstmal gefallen, die fand ich erstmal gut, also Gechter kam als Innenverteidiger neu in die Startelf und Clemens rückte dann aus der Verteidigung auf die 6, Buchalakis ging dafür auf die Bank und Masa mit seinem Startelf-Debüt für Winkler, der kam dann wiederum auf die Bank, wurde zwar nachher noch eingewechselt, aber erstmal war nicht in der Startelf und vorne dann Tabakovic anstelle von Niederlechner. Das hat eigentlich erstmal ganz gut geklappt, so wie überhaupt, muss ich sagen, die Jungspieler bei Hertha eigentlich gut funktionieren, manchmal besser als die Alten.
Mhm. Ja,
also ich war mit der Startaufstellung einverstanden. Ich weiß nicht, ob du es anders gemacht hättest oder ob du mit irgendeinem ein Problem hast.
Nee, also ich fand das auch gut. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Das ist ja auch gerade das, was im Augenblick das ausmacht, so finde ich halt. Dass man natürlich, wir wollen natürlich alle, dass wir halt erfolgreich sind. Aber ich sage jetzt mal nochmal, das, was der Dardai gerade macht, halt, also wirklich die ganzen jungen Spieler da reinzuschmeißen, wirklich diese Erfahrung zu sammeln, das ist einfach sensationell. Und wenn du halt gestern auch den Matza gesehen hast, ja, natürlich macht er auch noch Dinge nicht gut, ist auch klar. Ich meine, er ist 18, aber man hat es ja immer wieder aufblitzen sehen. Und wenn du dir überlegst, ich glaube, er hat 5, 6 Fouls gezogen, Das ist schon krass. Das ist schon einfach krass. Also dieser Antritt, so diese ersten ein, zwei Meterchen, was er da hat, wie eng er da den Ball am Fuß hat. Also bin da wirklich sehr, sehr begeistert halt. Und die ganzen anderen natürlich auch, ob es jetzt der Gechter ist, ob es der Ernst ist halt. Immer noch, musst du immer überlegen, wir spielen halt um einen 20 Jahre alten Torwart. So, das sind ja wirklich so viele Geschichten, die funktionieren im Augenblick. Und das ist schon, wie du gerade schon sagst, das ist schon schön zu sehen. Also das ist schon wirklich cool, dass da wirklich so viel nachkommt. Das ist sehr, sehr angenehm halt, ja.
Ich schreibe uns ja immer die Schiedsrichter auf. Meistens rede ich dann über die nicht, aber heute nenne ich sie extra nochmal. Schiedsrichter war Bastian Dankert und Videoschiedsrichter Marco Fritz und Franz Bokop. Warum sage ich das? Weil denen nachher noch eine ganz besondere Rolle zukam. Das war aber zum Glück noch nicht in der ersten Halbzeit. Erste Halbzeit habe ich uns ganz wenig aufgeschrieben. Tor durch das Tabakovic in der 17. und dann nochmal 45. plus 1. Auch mal das 2-0, auch nochmal durch Tabakovic. Ich weiß nicht, ob wir jetzt über die einzelnen Situationen nochmal sprechen wollen. Ich fand Hertha unheimlich effektiv und habe mich eigentlich gefragt, warum führen wir eigentlich 2-0 nach 45 Minuten?
Ja.
Ging es dir ähnlich oder ja, wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
Ja, definitiv. Also es war schon, also ich war auf der einen Seite, ich meine, wir wissen ja, Kiel steht ja jetzt nicht umsonst da oben, auch die letzten Jahre spielen ja eigentlich schon wirklich zumindest einen erfolgreichen Fußball, das muss man ja einfach sagen. Und das, also mich hat das schon so diese Ballsicherheit von denen, das fand ich schon wirklich beeindruckend, das muss ich wirklich sagen. Also da wusste jeder, was er macht. Auch so ein Holtby kann halt einfach immer noch Fußball spielen. Das muss man einfach sagen, hat auch viele gute Entscheidungen getroffen da gestern. Und auf der anderen Seite, ja, wie du es schon gesagt hast, ich meine, was war die erste Halbzeit? Ich glaube, was hatte Kiel? Irgendwas 75% Ballbesitz. Das ist natürlich schon für ein Heimspiel, ja, man kann natürlich auf der einen Seite sagen, effektiv, gut, jawohl, ist auch wichtig, dass wir dann gefährlich sind. Aber es hätten halt da auch, bin ich halt auch der Meinung, zumindest mal die eine oder andere Situation, hätten wir noch, ja, diese Ballbesitzphasen, ja, wo wir dann auch wirklich mal sagen, okay, wir probieren jetzt nicht immer jeden Ball sofort tief zu spielen und immer, ja, also war ja immer hopp oder top halt so, das muss man ja einfach wirklich sagen. Und das ist dann vielleicht aber auch geschuldet einfach, dass wir halt dann noch mit vielen jungen Spielern spielen, dass dann da wirklich immer dann direkt, ich sag jetzt mal, die finale Lösung gesucht wird. Aber nichtsdestotrotz, das, was du gerade sagst und was ja auch in der letzten Zeit, was war ja so ein bisschen müssen lassen haben, einfach diese Effektivität. So, das war natürlich dann schon sensationell und auch wirklich das gut verteidigt. Also es war jetzt nicht so, dass Kiel jetzt irgendwelche dicken Chancen hatte. Klar, mehr Ballbesitz und auch den einen oder anderen Abschluss, aber nichts, wo du jetzt wirklich sagst, oh Gott, das lässt uns graue Haare wachsen halt so. Und nee, es war schon, mir ging es genau wie dir, nach der ersten Halbzeit oder nach dem Halbzeitpfiff habe ich auch gedacht, oh krass, 2-0, nimm mal auf jeden Fall mit. Halt. Und,
ist schön, dass du nochmal erwähnst, wie gut eigentlich die Kieler gespielt haben, weil das ist mir auch auf, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir das Spiel komplett auf den Kopf gestellt haben, aber um ehrlich zu sein, wenn ich mir jetzt in den ersten 45 Minuten angeguckt habe, wer hat denn eigentlich schön Kombinationsfußball gespielt und wer hat die Tore gemacht? Das waren nicht die gleichen Mannschaften. Ja. Als wir 1-0 in Führung gingen, das war ja eigentlich ein wunderschöner Fehler von den Kielern, dass Maser, ich hatte vorher mal mich ein bisschen drüber geärgert, dass Hertha teilweise die Spieler nur stellt, aber nicht richtig drauf geht. Ja. Und das war ein Moment, wo Maser aber draufgegangen ist und dann der Gegner ja eigentlich versucht zurückzuspielen, Tabakovic riecht es und er war ja schon, es war gar nicht so einfach. Also er ging gefühlt aufs leere Tor, aber aus einem spitzen Winkel und ich dachte, na, hoffentlich kommt da nicht noch ein Kieler, aber hat er dann routiniert zu Ende gespielt und dann auch ein ordentliches Tor damit gemacht. Das mit dem Ballbesitz, ich habe es jetzt nicht für die gesamte erste Halbzeit, ich habe es nur nach 30 Minuten mal aufgeschrieben, da waren es tatsächlich 71% Ballbesitz. Trotz allem schöner Kombinationsfußballer von den Kielern. Die haben nicht den Ball lang nach vorne geschlagen, die haben sich komplett durchkombiniert, teilweise in so einer langgezogenen Fünferkette durchs Mittelfeld. Und dann ging der Ball da durch. Also das war richtig schön anzugucken. Ja. Und Hertha sehr passiv. Also so typischer Dardai-Fußball, würde man sagen. Richtig. Wir bleiben hinten drin. Wir nehmen dem Gegner den Spaß, Fußball zu spielen. Und irgendwann werden wir schon noch unsere Chance oder unseren Standard haben. Und dann machen wir dann die Tore. Mhm. Wobei dieses 2-0 schön rausgespielt war.
Ja.
Schöne Flanke von Dardai. Und Tabakovic, den ersten Schuss, den der Volley nimmt, der war gar nicht so einfach. Den hätte er auch in den Himmel schießen können. Und dann noch den Abpraller vom Keeper zu nehmen. Also war witzig. Eine Halbzeit, wo man sagt, kneif mich mal. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir hier führen. Ja. Aber war schön. Unfassbar effektiv. Ja. Und ich glaube, die Kieler, die werden wahnsinnig frustriert in die Halbzeit gegangen sein und sich gefragt haben, warum liegen wir eigentlich hinten?
Richtig, ja. Also gerade nach dem zweiten. Also das war wirklich, das hast du dann auch richtig gemerkt. So, da haben die auch gedacht, hey, das kann doch nicht wahr sein. Und würde uns genauso gehen, wäre es andersrum gewesen, wo du dann denkst, das gibt's doch alles gar nicht. Und ja, aber es war, wie du schon sagst, einfach super effektiv. Die Chancen, die sie halt hatten, haben sie halt genutzt. Na, alles gut. Nee, es war schon auch, ich fand sogar auch dieses 2-0, auch diese Seitenverlagerung auch davor schon, also den Ball überhaupt dann zu dem Dardai zu spielen. Ich glaube, das war vom Kenny oder so, der den halt dann rüberlegt, dass er dann diese Flanke da machen. Das war einfach ein richtig gute Balleroberung. Einfach super schnell, super effektiv gespielt. Das war gut. Das war ein schönes Tor, ja.
Ich hatte so ein bisschen Angst, wenn die Kieler aus der Halbzeit kommen, dann werden die nochmal mit Dampf und mit Wut wahrscheinlich versuchen, den Anschlusstreffer zu erzielen. Das ist ja immer so das naheliegendste Ziel, dass du erstmal sagst, okay, jetzt Anschlusstor und dann kippt ja auch so ein bisschen das Momentum und die Stimmung. Und tatsächlich, also ich hatte jetzt nur zwei Chancen gehabt, 53 und 58, einmal für Eras und für Barnason von Kiel. Ach nee, Porat war das nachher, der da geschossen hatte. Ging halt immer am Tor vorbei, aber je länger dieses Spiel ging, umso ja, mehr fehlte auch Kiel der Schwung. Also es war nicht so mehr richtig die Torgefahr, als wenn die frustriert sind, als wenn Hertha denen die Lust genommen hat. Dann das Freistoßtor von Kenny nachher in der 59. Ich wusste gar nicht, dass der so gut schießen kann. Toller Schuss. Der hätte gerne reingehen dürfen.
Ja, definitiv.
Und
ja.
Irgendwie hatte ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte den Eindruck, ja, Kiel versucht was, aber gefühlt hatte Hertha das im Griff.
Ja. Ja, ja, definitiv. Also das hatte eigentlich dann wirklich, ich sag mal, so echt ab der 60. Minute, hat es da wirklich so diesen Eindruck gehabt, okay, da wird eigentlich nichts mehr passieren. Also, sondern eher, also Hertha schießt eher das Dritte, anstatt Kiel dann halt wirklich, ich sag mal, den Anschlusstreffer macht. Weil, wie gesagt, das war alles nicht zwingend. Also die haben, klar, haben auch den Ball weiter zirkulieren lassen in ihren Reihen, wie man so schön sagt, aber es war nichts richtig Zwingendes mit dabei. Da hast du vollkommen recht. Und auch nicht so, dass du sagst, oh Gott, wir können uns da nicht mehr befreien oder die überpowern uns oder was auch immer, sondern den Eindruck hatte ich halt auch wirklich überhaupt gar nicht gehabt halt. Und ja.
Das war denn aber nachher auch so, dass Hertha, also es gab ja dann nachher einen Wechsel, Dudziak für und Prevelja kam für Barkok und für Maser, wo ich dachte, macht jetzt das 3-0 und dann haben wir hier Ruhe in dem Spiel. Bloß kein Anschlusstreffer. Und Hertha hat, ich weiß jetzt nicht wie oft, ich habe das jetzt nicht einzeln aufgeschrieben, aber ich hatte gefühlt 10 Situationen gemeint zu erkennen, wo die einfach die Konter gnadenlos versemmeln und also im Prinzip mit ein bisschen Genauigkeit eigentlich mal die Konter hätten ausspielen können, mal ein 3-0 machen und dann haben wir Ruhe und dann wäre nicht das passiert, was nachher passiert wäre. Das ist eigentlich der einzige Vorwurf, den ich denen so richtig machen kann.
Was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, eigentlich hatte sich ja der Niederlechner schon umgezogen. Der war ja schon ready gewesen, eingewechselt zu werden. Ich habe auch nicht verstanden, seid ihr auch so, wie es ist, warum er den halt nicht gebracht hat. So, der Prevljak, jawohl, der war halt auch bemüht, ist alles vollkommen in Ordnung gewesen. Aber ich habe das, also ich musste wirklich sagen, ich habe das nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitbekommen hast, ob der sich dann irgendwie verletzt hat beim Warmmachen, aber der war schon, weiß nicht, wenn du dir irgendwann nochmal Zeit hast, dir das nochmal anzugucken, der war schon umgezogen. Also der war eigentlich schon ready, eingewechselt zu werden. Und dann auf einmal bringt er ihn halt nicht. Und dann ist genau das, was du gesagt hast, diese vielen Situationen, wo dann immer, wie sagt man immer so schön, der letzte Pass nicht konsequent, diese Situation wirklich, wo wir dann in eine 3 gegen 2, 4 gegen 3 Situation haben aufs gegnerische Tor und das einfach nicht sauber zu Ende spielen, bitter. Und auch, ich meine, ich mag den Winkler wirklich gerne. Aber das war auch super unglücklich, da seine letzten, was hat er, wie lange war er drauf, 10, 15 Minuten oder was? Aber wie viel, also er allein, er hat ja, glaube ich, 2, 3 Abschlüsse halt auch gehabt, wo man aber den einfach, wo er den auch nochmal rüberlegen muss oder was. Krass so. Und dann ging es natürlich komplett nach hinten los. Und wie gesagt, auch dieses dicke Ding von dem, was war, glaube ich, Dudziak oder was, den er da halt nicht macht, halt so kurz vor dem 3-0 und dann halt im im Gegenangriff dann den Ball abfälscht, der dann halt ins Tor geht. Wenn du dir das halt auch anguckst, der würde nicht aufs Tor gehen, aber er fälscht ihn halt dann einfach so ab, dass er halt dann reinplumpst und dann schießt halt 2-1. Und auch danach hat man halt immer noch diese Möglichkeiten gehabt. Aber das war wirklich eine Geschichte, das ist dann einfach super, super ärgerlich. Und ich glaube, das ist auch, wird auch großes Thema sein, die Woche halt im Training. Ja.
Du hattest Winkler erwähnt. Ich fand Winkler sehr agil. Ich fand, er hat tatsächlich über rechts nochmal Schwung mit reingebracht, er hat Schnelligkeit mit reingebracht, aber was halt störte, war die Abschlussschwäche, ne? Wahnsinn. Dieser letzte Pass oder dieses dann auch mal von mir aus das Tor machen oder so, war eigentlich schade, man weiß jetzt nicht, also ich meine, der macht das ja nicht mit Absicht. Ich kann es ihm jetzt nicht vorwerfen, also das, er wollte es ja, er hat sich engagiert, es ist dann halt schade, dass das halt noch nicht klappt, das sind halt im Moment noch vielleicht auch die Grenzen des einen oder anderen Jugendspielers. Hat mir aber besser gefallen, ihn jetzt mal reinzubringen, als ihn von Anfang an zu bringen.
Ja, ja. Also er war also schon, wie du schon sagst, so, der hat natürlich wirklich, hat dann nochmal für Wirbel nochmal gesorgt. Aber es gibt dann einfach so Spiele, das hat, glaube ich, jeder von uns auch gehabt, wenn man mal Sport macht, da triffst du einfach immer die falsche Entscheidung. So, und das war halt einfach. Das war einfach so ein Spiel gewesen irgendwie. Er hatte wirklich viele aussichtsreiche Situationen, die er vielleicht an einem anderen Tag, wo er mindestens mal ein oder zwei irgendwie gefährlich zumindest aufs Tor bringt, was auch immer. Aber mir kam es halt wirklich so vor, wie gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das war immer irgendwie die falsche Entscheidung, dass er das natürlich klar nicht mit Absicht macht. Aber da sind wir wieder beim Thema. Das ist halt einfach, die sind halt noch jung, die Jungs halt so. Das muss man einfach sagen. Und hat uns ja auch schon begeistert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie, sondern das war jetzt einfach wirklich mal unglücklich gewesen. Und ja.
Du hast es ja schon erwähnt, der abgefälschte Ball, das war dann das 2-1 durch Porat. Das war eine Flanke, die ja so ein bisschen im Rückraum gelandet ist und der zieht dann ab und Ball wird abgefälscht. Ist dann einfach unglücklich. Das passiert halt. Und ganz ehrlich, wenn ich an die Klasse von Kiel denke, auch an die erste Halbzeit, also ich habe schon überlegt, ob wir gegen die ohne Gegentor bleiben, das habe ich ja eh nicht erwartet. war natürlich auch beschissen, weil letztendlich Anschlusstor, der Gegner kommt wieder. Und trotzdem, selbst dann ist insgesamt Kiel eigentlich nie so extrem gefährlich geworden. Ja. Also ich dachte, oh weia, das könnte jetzt schlimmer werden bis zum Ende. Aber es war nicht so schlimm. Also die Kieler haben sich echt schwer getan gegen Hertha. Ja, und dann kam er halt, diese Elfmeter-Entscheidung. Sag doch einfach mal, was du davon hältst. Ist es für dich eine Elfmeter? Ist es keiner?
Ja,
und wenn es keiner ist, warum ist es keiner? Wir sind ja jetzt beide keine Schiedsrichter. Wir kennen jetzt das Regelbuch nicht aus dem FF, aber man hat ja so ein bisschen das Gefühl, macht sowas. Ist das eine richtige Entscheidung? Kann man das nachvollziehen? Ja, nein. Was denkst du?
Ich sag mal so aus dem, sag mal, in der realen, wirklich im Spiel selber, die Situation, hätte ich das nie vermutet, weil ja auch einfach der auch die Flanke, war ja wieder eine Flanke gewesen, so aus dem Halbfeld, die dann halt reinkommt, und beide gehen halt zum Ball. Und der Gächter, so wie sein Fuß halt ist, scheint den ja zu treffen halt, weil er ja den Ball zu treffen, weil er den ja dann halt, ich sag jetzt mal, 10 Meter wirklich in Richtung Mittelkreis halt einfach spielt, also raus aus dem Strafraum spielt. Und da war für mich okay, gut, vielleicht gab es halt irgendwie einen Kontakt, sind beide, passiert ja manchmal, aber nie und nimmer, dass das halt irgendwie eine gefährliche Situation sein könnte, die dann zum Elfmeter führt. Und und dann die Situation danach, dann lief das Spiel ja erstmal, der ist ja nirgendwo im Ball ausgegangen, natürlich dann auch super unglücklich. Und dann irgendwann, als dann diese Einwurfsituation war und er sich dann schon an sein Ohr so fasst und man dann die ersten Wiederholungen gesehen hat, aber auch gesagt hat, okay, ja, möglicherweise trifft er beides. Aber es war keine, also ich habe zumindest keine Szene gesehen, wo klar erkennbar war, dass der Gächter nur den Fuß vom Kieler trifft halt so. Überhaupt nicht, sondern es war eigentlich immer so, dass für mich immer klar war, okay, er trifft halt den Ball. Sondern ich hätte halt eher wirklich noch gesagt, der andere hält halt drüber. So, so sah das für mich halt einfach aus, dass der Gächter den Ball trifft und der andere einfach ein bisschen drüber hält, dass es eher sogar noch Freischuss für Hertha wäre als andersrum. Und dann bin ich schon wirklich irritiert, als er dann rausging. Und auch relativ, dann ja doch relativ schnell. Also das muss man ja sagen, für so eine Situation. Ja, also wir reden jetzt so hier 98. Minute, weiß ganz genau, okay, wenn sie den reinmachen, ist das wirklich eine spielentscheidende Geschichte. Sich dann da irgendwie da zwei Standbilder anzugucken oder was auch immer und dann zu sagen, alles klar, gebe jetzt den Elfer. Das ist schon wirklich krass halt auf jeden Fall, ja. Ja.
Also mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe das, der schlägt einen Ball weg, der Ball fliegt im hohen Bogen weg und für mich war da jetzt überhaupt gar kein Gedanke überhaupt daran zu denken, dass das dann ein Elfmeter hätte sein können, weil wie oft wird halt ein Ball weggeschlagen? Ja, natürlich berührst du auch einen Gegner, aber wie oft hast du das im Spiel? Das hast du im Mittelfeld 100.000 Mal, da achtet kein Mensch drauf.
Ja.
Und ich habe auch nicht glauben wollen, dass hier noch irgendetwas passiert. Das ist auch etwas, was mich sehr stört, weil es gibt ja so diese Regeln, nur bei klaren Fehlentscheidungen soll sich der Videoschiedsrichter beim Schiedsrichter melden. Und das ist für mich ja schon erstmal grundlegend die Frage, war das hier eine klare Fehlentscheidung? Also 100.000 Leute gucken da auf die Wiederholung. Ich sehe da keine klare Fehlentscheidung. Im Gegenteil, ich sehe sogar viele Hinweise darauf, dass man das als Stürmerfoul hätte abpfeifen können. Mhm. Was man aber gesehen hat, es war ja ein Kieler Spieler, der sehr lange, der minutenlang auf den Schiedsrichter eingeredet hat und protestiert hat.
Mhm.
Und ich frage mich manchmal, wer hat hier jetzt eigentlich bestimmt, ob hier der Videoschiedsrichter kommt? Der gegnerische Spieler, der nicht aufhört, auf den Schiedsrichter einzureden und zu sagen, lass es prüfen? Oder die Videoschiedsrichter selbst? Also da frage ich mich manchmal, ob das eigentlich wirklich so richtig ausgelegt wurde. Also meines Erachtens hätte der Videoschiedsrichter überhaupt gar nicht eingreifen brauchen.
Genau.
Das ist ja schon mal ärgerlich.
Ja, also da gebe ich dir auch, wie gesagt, zu 100% recht. Und normalerweise sollte es ja so auch nicht sein. Also ich finde ja erstmal grundsätzlich diesen Videoschiedsrichter, gibt es ja auch geteilte Meinung, aber grundsätzlich auch die Idee und auch wie sie es machen wollen, macht das ja Sinn. Mich wundert dann immer wieder, dass so eine Situation entstehen, dass eigentlich so, wie sie es ja klar vorgeben, dass es einfach dann so nicht umgesetzt wird. So, ich meine, man muss jetzt immer wieder dazu sagen, ja, auch die Spieler machen Fehler. So, und die machen auch genug Fehler halt. Das darf man halt nicht vergessen. Dann halt natürlich nicht mit der Konsequenz möglicherweise, die es dann hat, wenn halt ein Schiedsrichter halt einen Fehler macht. Aber was mich halt dann wirklich wundert ist, weil der Schiri, und das hatte ich ja gerade vergessen zu sagen, er stand ja auch in der Originalszene super zum Ball. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Er war ja 2-3 Meter von der Situation entfernt und hat ja sofort, nachdem die Situation war, direkt gesagt, weiterspielen, weiterspielen. Also er hat das ja, er stand ja jetzt noch nicht mal irgendwie unglücklich oder was auch immer. Er hatte besten Blick drauf gehabt. Und dann zu sagen, okay, guckst dir nochmal an, also diesen Impuls dann halt aus dem Kölner Keller zu bekommen und zu sagen, so, jetzt guckst dir mal nochmal an. Und dann guckst du dir die Bilder an und sagst, ja, aber das ist doch nicht, also wie du schon gesagt hast, ist doch keine klare Fehlentscheidung, sondern das ist eine Situation, vielleicht gibt es irgendwo eine Sache, wo du sagst, okay, das könnte man vielleicht mit 3%, was auch immer, aber wir reden ja, er soll nur eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung und da muss ich wirklich sagen, die sehe ich halt doch nicht und da wäre es natürlich jetzt mal super zu wissen, was da für eine Kommunikation gelaufen ist und warum ist das so entschieden worden. Also das
werden wir, fürchte ich, niemals erfahren. Ja. Aber da du es ja eben auch nochmal erwähnt hattest, dass eigentlich der Schiedsrichter genau daneben stand, da gibt's einen sehr schönen Artikel vom Tagesspiegel, den hat der Martin Einsiedler geschrieben. Den hänge ich nochmal an diese Folge mit ran, den Link dazu. Dann kann man sich den kompletten Text nochmal durchlesen. Ich habe mir aber ein kleines Zitat rausgeschrieben, das möchte ich gerne vorlesen, weil ich es gut finde und recht treffend. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied sich im Spiel zwischen dem Tabellenachten Hertha und dem zweiten Kiel im Berliner Olympiastadion zunächst für Weiterspielen. In seine Entscheidung mochte ein bisschen der gesunde Menschenverstand eingeflossen sein. 97. Minute. Szene völlig unklar, da lässt man lieber weiterspielen. Der gesunde Menschenverstand aber ist im Fußball abgeschafft worden, seit es den Videobeweis, kurz VAR, Video Assistant Referee, gibt. Ja. Es heißt ja eigentlich, der Videoschiedsrichter macht den Fußball gerechter. Ich bin ein bisschen ratlos, denn hier sieht es doch eher so aus, da findet ein Stürmerfoul statt. Der Hertaner versucht, den Ball wegzuschlagen. Der Kieler hält den Fuß drüber. Das Wegschlagen funktioniert aber trotzdem offensichtlich. Also man muss sich ja fragen, wer war da dran? Mhm. Der Ball fliegt im hohen Bogen 20 Meter weiter weg und dann wird unterstellt, der Gächter hätte den da gar nicht weggeschlagen. Das ist ein bisschen komisch. Seit wann gibt es eigentlich Elfmeter dafür, dass man sich von so einem Ball befreit, einfach nur und den wegschlägt? Das frage ich mich sowieso. Meines Erachtens hätte man eher Stürmerfoul entscheiden müssen. Ich bin so ein bisschen ratlos, wenn es darum geht, wie ich in Zukunft mit dem Videoschiedsrichter umgehen soll. Ich habe gestern so ein bisschen aus Wut bei X geschrieben, ja, Videobeweis abschaffen. Eigentlich stehe ich ja auch nicht so ganz ehrlich dahinter, weil ich ja an sich die Möglichkeit, wirklich sowas Extremes zu beurteilen zu können, ganz gut finde. Aber der Schiedsrichter hat es sich ja angeguckt und trifft dann trotzdem noch so eine Entscheidung. Hättest du der amerikanische Sport, wir hatten es eben gesagt, hat ja eigentlich bei Videoschiedsrichter viel mehr Erfahrung, als man in Europa beim Fußball hat. Könntest du dir eine Lösung vorstellen aus Amerika, die man übernimmt, die in Europa beim Fußball funktionieren könnte? Schwere also Frage, ich weiß.
Genau, ich glaube, was wir besser machen müssten und auch können, was eigentlich nicht so schwer ist, hat wirklich immer schon diese Kommunikation. So. Ich meine, man hat zwar wohl gestern auch, es war ja dann auch irgendwie relativ schnell dann eingeblendet, dann auch im Stadion, dass es halt nochmal gecheckt wird. Aber auch wirklich so dieses, man kennt es ja halt aus dem Football, da wird dann immer, sagt dann immer der Hauptschiedsrichter, der erklärt kurz, okay, folgende Situation, ich überprüfe, tralala. Dann weiß halt jeder zumindest irgendwie erstmal Bescheid, auch wenn es dann den Leuten nicht gefällt, was auch immer, aber ich finde, Kommunikation ist halt einfach immer schon mal unheimlich wichtig. Das Problem ist halt hier beim Fußball, und das ist das, was mich halt wirklich so wundert, diese, ja, das ist halt auch bei den Schiris, also das ist einfach die Situation, wenn die so unklar sind und die aber eigentlich ja ganz klar sagen, okay, wir reden von einer klaren Fehlentscheidung, dass sie das einfach nicht schaffen oder dass sie zu sehr immer noch dieses Emotionale damit einfließen lassen. Nochmal, wir sind alles nur Menschen, das ist alles klar. Bei einer Absetzgeschichte ist es leicht, ja, oder ob der Ball im Tor ist, Torlinie, ist es leicht. Kannst du sehen, ziehst du eine Linie, alles ganz, ganz einfach. Aber bei diesen anderen Geschichten, wo ich erwarte, okay, alle Schiris haben ein gleiches Level, sind zumindest gleich ausgebildet und haben auch ein gleiches Verständnis vom Regelwerk, da ist das dann halt schon wirklich einfach irritierend halt. Und vielleicht ist es wirklich dieser Punkt, der ja auch immer wieder kommt, dieser Vorschlag, dass man da vielleicht immer mehr irgendwelche alten Ex-Profis, ehemalige Spieler irgendwie da vielleicht dann doch mehr mit einbindet halt so, weil wie du schon gestern sagst oder wie auch in der Zeitung ja stand, gesunder Menschenverstand so, und wenn man sich allein nur diese Szene anguckt, einfach nur an, jetzt gar nicht irgendwie guckt, ich suche jetzt irgendwie was und dann finde ich vielleicht irgendeine kleine Begründung, um diesen Elfmeter zu begründen, sondern sich einfach diese Spielsituation anguckt und da offensichtlich ja der Gächter den Ball getroffen haben muss, jetzt ist ja gar nicht anders möglich, sonst wäre er ja überhaupt gar nicht so geflogen und er hat ihn ja jetzt auch nicht mit 50 Stundenkilometern das Bein da weggeschlagen, das hätte man ja auch gesehen halt so. Also er hat ja wohl wirklich, wenn man diese Situation sieht, einfach den Ball halt gespielt und dann ist es wirklich eine Geschichte, die mich dann einfach wundert und ich habe manchmal das Gefühl, dass wirklich die Leute, die das bewerten, es vielleicht gar nicht bewerten können, weil sie die Situation einfach selber nie erlebt haben, nie durchspielt haben, was auch immer. Das hört sich halt immer echt ein bisschen doof an, aber das ist wirklich so ein Punkt, wo ich dann manchmal mal denke, okay, vielleicht macht es dann wirklich Sinn, einfach jemanden mit dazu zu nehmen, ja, der dann einfach mal noch anders raufguckt auf diese ganze Geschichte, weißt du?
Was hältst du denn dafür, wenn man ein Mittel findet, insgesamt den VAR noch begrenzter oder noch spezifischer einzusetzen oder noch seltener? Also es gibt ja in Amerika, glaube ich, je nach Sportart die Möglichkeit, dass die Teams selber sagen, wir möchten jetzt den Videobeweis nutzen. Und wenn das positiv bescheinigt wird, dann haben sie dieses Recht nochmal. Genau. Was ja zunächst mal überhaupt die Einsatzmöglichkeiten des Videobeweises so ein bisschen reduziert. Jetzt kann man natürlich immer noch falsch entscheiden.
Ja.
Aber ich komme von dieser Idee nicht los. Eigentlich mag ich die, weil jetzt können die Teams selber überlegen, ob sie der Meinung sind, dass sie das hier nochmal eine Prüfung angehen wollen, aber sie werden das sich genau überlegen, weil ist es nicht richtig oder ist es falsch, dann haben sie die Möglichkeit nicht nochmal.
Genau, ja. Ja, das ist halt, genau, das wird halt hier auf jeden Fall so gemacht. Also diese Geschichte finde ich halt sowieso auch sehr, sehr positiv, also dass halt dann den Coaches im Endeffekt überlassen wird, okay, welche Szene kann man sich angucken oder kann man sich nicht angucken. Und das ist halt, wenn du dann sagst, okay, du hast dann im Spiel, kannst du davon halt ein- oder zweimal Gebrauch machen. Und wenn du dich halt falsch entscheidest, dann ist das halt verworfen. Ich meine, im Augenblick haben wir, glaube ich, auch in den Spielen, müsste man mal gucken, wie die Statistik halt wäre, wie oft der zum Einsatz kommt. Das wäre halt wirklich mal interessant, jetzt im Augenblick halt so, in so einem ganz normalen Spiel, wie oft kommt der VAR zum Einsatz, damit man das halt mal so vergleicht, weil es sind ja auch immer ein paar Minuten, das Spiel wird ja unterbrochen. Man darf auch immer nicht vergessen, die Sportarten, wo der VAR eingesetzt wird, oder hier wie ja bei uns VAR, also der Videoschiedsrichter in Amerika eingesetzt wird, beim Football ist halt einfach eine durchlaufende Zeit. So, das darf man halt einfach nicht vergessen. Also beim Basketball zum Beispiel, auch beim Football, wird die Zeit ja bei gewissen Situationen immer wieder gestoppt halt so. Das heißt, du hast natürlich da viel mehr Unterbrechung drin als in so einem Spiel wie Fußball halt so. Weil Fußball, ja, auch wenn der Ball im Aus ist etc., die Zeit läuft ja halt nun mal weiter so. Das heißt, du hast natürlich da, ich sage jetzt mal, eine andere Unterbrechung drin. Nichtsdestotrotz gebe ich dir da vollkommen recht, dass man dann vielleicht wirklich hingeht und sagt, okay, ist dann halt eine Entscheidung von dem Trainer. Guckt euch das jetzt nochmal an oder guckt euch das nicht an. Das ist ja, wie gesagt, für uns als Fans oder auch als Beobachter immer nie nachzuvollziehen, wann greift der ein oder wann greift der nicht ein. Und ich glaube, das ist halt einfach dieses riesengroße Problem, dass du es einfach nicht nachvollziehen kannst. Du guckst dir manchmal Spiele an, wo du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich glaube, schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz, das muss ich ganz kurz noch mit einfügen, und da muss man aber auch ehrlich sein, und das ist, glaube ich, das ist ja auch schon mal ausgewertet worden statistisch, dass es trotz alledem das Spiel einfach fairer gemacht hat in den letzten Jahren. So, also sprich auch diese Entscheidung, so, es gibt, also das darf man einfach nicht vergessen. Nichtsdestotrotz erwarten wir aber, vollkommen verständlich, wenn wir schon dieses Hilfsmittel haben, dann muss es halt funzen. Und wenn natürlich dann so eine Geschichte kommt wie jetzt bei uns am Wochenende, ich stelle es mir jetzt gerade auch andersrum vor. Was ist denn, wenn die Situation andersrum gewesen wäre? Wenn das jetzt der Kieler Abwehrspieler gewesen wäre, der unseren so getroffen hätte und wir hätten davon profitiert, wie würden wir jetzt darüber reden? So, weißt du, was ich meine halt so? Aber das ist halt einfach schon, das ist schon bedenklich alles, das muss man schon sagen, ja.
Ja, aber die Frage ist ja auch ein bisschen, wie viel nimmt er dem Fußball dadurch?
Ja.
Alleine schon die Wartezeit, du jubelst, du freust dich über ein Tor.
Ja.
Und dann sitzt er da 1, 2, 3 Minuten und weiß nicht, was passiert. Und vielleicht, wir hatten ja zuletzt mal so Situationen, wo Tore aberkannt wurden, wo teilweise die Situation 30, 40 Sekunden vorher waren.
Ja.
Wo man sich dann manchmal noch fragt, mein Gott, in welchem Kontext steht denn das eigentlich noch zu dem Tor? Also das mag ja dann sein, dass das Regelwerk so ist, aber man denkt sich ja dann immer, mein Gott, da ist so viel zwischendurch passiert. Gibt es da eigentlich einen Kontext darum, dass der Ball nun vorher im Aus war und fast eine Minute später kommt das Tor? Also es nimmt den Fußball auch sehr viel. Ich glaube immer noch, dass die Möglichkeiten und die neuen Nachteile, die entstanden sind, immer noch nicht optimal genutzt werden.
Ja.
Aber es ist echt schwierig, du hast schon recht. Ich habe zwar noch zwei Zitate von Manuel Gräfe uns mit aufgeschrieben, die werde ich jetzt aber nicht vorlesen, die hänge ich nochmal als Link mit dran. Manuel Gräfe ist ja Schiedsrichter im Ruhestand, hat dazu auch nochmal ein Feedback gegeben bei X und war mehr oder weniger auch der Meinung, dass man diesen Elfmeter nicht hätte geben können. Und der kennt die Regeln, der weiß mehr über die Fußballregeln als wir. Ich will es jetzt nicht im Ganzen durchgehen, ich habe noch einige Notizen gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt so ein bisschen verlieren. Oftmals ist es ja so, dass du so auf Spielerebene wirklich sagen kannst, da gab es besondere Totalausfälle oder ich fand Hertha homogener in diesem Spiel. Wir haben mit Tabakovic endlich wieder einen Stürmer gehabt, der zweimal trifft, wünsche ich ihm sehr, er hatte aber auch teilweise in den Spielen vorher Probleme. Ich habe Rehse tatsächlich schon besser gesehen bei Hertha, für seine Verhältnisse, das ist selten, dass ich das sage. Am Schluss baut er ziemlich ab, ist oft in Dribblings gegangen, wo man merkte, ich glaube, der ist auch irgendwie durch. Mir hat gefallen, dass Hertha insgesamt sehr homogen war in der Abwehr. Da hatte ich jetzt keinen besonderen Ausfall. Ja, wir haben Gegentore bekommen und so. Für mich wirkte das sehr homogen und die Frage, ob das Ganze ein verdientes Ergebnis ist, ist natürlich schwierig, weil Hertha insgesamt mit, ich sag mal, Dardai-Fußball agiert hat. Also doch sehr passiv, der Gegner hat den Ballbesitz. Da kann man sich jetzt als, wenn man einen Fußball-Leckerbissen haben möchte, sagen, naja, dafür haben sie verhältnismäßig wenig gemacht, schöner gespielt, haben gerade in der ersten Halbzeit die Kieler. Auf der anderen Seite, es geht um Effektivität und um Tore. Und hätte es diesen Elfmeter nicht gegeben, dann hätte Hertha letztendlich mit dem Quäntchen Glück sich einen Sieg erkämpft und das wäre auch nicht unbedingt unverdient gewesen. Kannst du diesem halben Resümee halbwegs folgen oder
Also
tust du dich damit schwer mit der Sichtweise?
Also ich probiere tatsächlich immer wieder, wenn du selber lang genug Sport gemacht, probiere das selber immer, trotz alledem, trotz der Hertha-Brille und so weiter, mal einigermaßen objektiv zu sehen. Wir haben es ja, glaube ich, beide auch gesagt, dass wir uns schon zweimal die Augen wischen mussten. als Halbzeit war und es steht 2-0 für uns und alle denken so, krass, ja, okay, gut, nehmen wir mit. Zweite Halbzeit natürlich deutlich besser, klar, Kiel immer noch ein bisschen mehr Ballbesitz, aber nichtsdestotrotz die klaren, die zwingenden Chancen haben definitiv wir gehabt. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt da wirklich einmal nur drauf guckt und sagt, okay, ja, im Endeffekt ist es jetzt ein 2-2 gewesen, haben sich die Kieler halt dann nochmal erkämpft, sage ich jetzt mal, für uns super, super ärgerlich, aber wenn du jetzt den ganzen Spielverlauf dir halt dann einfach anguckst, dann ist es einfach eine Geschichte, wo man auch sagen kann, okay, alles klar, ist halt einfach so. Es war einfach wirklich super ärgerlich, ganz kurz zu den Spielern, wer mir gut gefallen, nicht so gut gefallen, also ich fand halt wirklich den Mata, Ibrahim Mata da wirklich, also dafür, dass er 18 ist und in so einem Spiel, also wir reden ja nicht von einem Spiel, wo wir 80% Ballbesitz haben und er glänzen kann, sondern wir reden halt von einem Spiel, wo ganz klar gesagt wird, okay, hier, das sind eure Rollen, wir stellen uns halt rein, wir verteidigen tief und so weiter und das halt er doch, ich sehe ihn ja doch eher als so einen kleinen Künstler, hatte das wirklich gut angenommen und die Situation, die er hatte, immer wieder, wie gesagt, für Entlastung gesorgt, das ist schon stark, also da siehst du schon, boah, da haben wir wirklich einen, glaube wirklich einen guten, an dem wir noch viel, viel Spaß haben. Rese tatsächlich ein bisschen übermotiviert, was man aber auch, glaube ich, mehr als nachvollziehen kann, Kieler Junge, brauchen wir gar nicht zu sagen, man hat das auch gemerkt zum Anfang, ich meine, er hat nach 2 Minuten schon 2 Torschüsse gehabt, da irgendwie, das war ja schon wild und danach gebe ich dir auch vollkommen recht, nichtsdestotrotz sorgt er immer wieder für Gefahr, aber die Kieler wussten natürlich auch, wer da kommt und haben da, glaube ich, auch jetzt nicht so die langsamsten Spieler dagegen gestellt. Ich war auch überrascht gewesen, teilweise in den Laufduellen, wie gut die da mitgehalten haben. Also war schon stark. Und wen ich halt tatsächlich nochmal ein bisschen lobend erwähnen wollen würde, weil er so ein bisschen abfällt, tatsächlich den Leistner war. Also der hat dann wirklich gerade in der zweiten Halbzeit, da waren so ein paar Flanken, die da reingehen. Ich kann mich an einen erinnern, von der rechten Seite. Also wenn der da mit dem Kopf nicht hingeht, dann ist der halt drinne, weil dahinter halt der Stürmer steht, den er da wirklich noch, also wie er den da rausgeholt hat, das war schon wirklich gut und hat den Laden gut zusammengehalten und hat auch wirklich geführt. Also er hat gerade die jungen Spieler immer wieder gepusht. Auch hier war so eine Situation gewesen von dem, ich glaube in der ersten Halbzeit, wo halt der, der Mainzer, der zu uns gekommen ist, den auch ausgewechselt worden ist nach 60 Minuten, der
Barkok,
genau, hatte doch irgendeine Defensivaktion gehabt, wo er ganz gut nochmal geklärt hat, irgendwie vor und wo er dann auch zu ihm hin ist und so. Und das ist einfach gut so. Das ist einfach, ich weiß, er hat eine gewisse Vergangenheit. Nichtsdestotrotz tut er uns einfach gut. Der tut halt der Mannschaft gut, klar, Tempodefensive und so weiter, alles okay. Aber der ist einfach vom Typ her, ist ja einfach wichtig für gerade diese ganzen jungen Spieler, die wir einfach haben halt so. Und der hat mir halt gestern dann einfach auch wirklich, wirklich gut gefallen, das muss man einfach so sagen. Und sonst gehe ich natürlich mit dem, was du gesagt hast, da gehe ich halt auf jeden Fall mit. Ist halt super ärgerlich natürlich für uns, wenn man sich darüber nochmal Gedanken macht. Aber auf der anderen Seite haben wir halt trotzdem, glaube ich, ein gutes Spiel gesehen halt so. Und das muss man einfach auch so sagen. Und ja.
Jetzt bin ich mal gemein und werf noch mal einen Blick auf die Statistik. Die sagt ja auch nicht immer alles aus. Aber ich muss zugeben, Zweikampfquote für Kiel, waren bei 53% gewonnene Zweikämpfe. 37-65% Ballbesitz für Kiel über 90 Minuten. Wobei, wir wissen ja, Ballbesitz ist nicht alles. 11-15 Schüsse für Kiel. Kann man jetzt nicht sagen, dass es völlig unfair ist. Aber, am Ende zählen die Tore. Es ist halt ein glückliches 2-2 gewesen. Bemerkenswert fand ich die Laufleistung. Gechter 12,36 Kilometer. Boah, und Pascal Clemens 12,27. Die sind ordentlich gelaufen. Das waren die besten, glaube ich, von Hertha. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das über alle Spieler jetzt ausgewertet hatte oder eine Hertha. Bei den Zweikampfwerten hatte ich mich jetzt nur auf Hertha fokussiert. Kenny bei 100%, wobei dazu muss man wissen, es waren 3 von 3 gewonnenen Zweikämpfe. Also muss man, so eine Statistik muss man ja auch lesen. Dujia kam ja erst später rein, der hatte 80% und Leisner hatte deutlich mehr Zweikämpfe und lag dann bei 70%. Ich teile aber deine Meinung, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und finde es auch gut, dass man ihn nochmal erwähnt.
Ich habe ganz kurz, also wirklich ganz schnell noch, was ich halt richtig schlecht fand, hatte sie gestern noch von uns, waren die Standards, also die Ecken. Das war eine Katastrophe. Wenn ich mir überlege, dass wir einen Tabakovic da vorne drin zu haben, und ich weiß nicht, ob du dich an die, gerade in der zweiten Halbzeit, da hatten wir irgendwie 2, 3 Ecken von der linken Seite. Also die jenseits von Gut und Böse waren halt so. Und man hat ja auch immer gesehen, dann den Tabakovic, wie immer sagt, sag mal, seid ihr doof? Warum schießt er den dann hier 10 Meter über mich rüber? Kenny hat die ja meistens getreten. Also das war wirklich, das war nicht schön. Das
segelte einiges durch den Strafraum. Ja. Auch, ich will mich jetzt nicht an Rehse fest, also so schlecht hat er wirklich nicht gespielt. Aber auch Rehse hatte manchmal, die ging dann halt auch mal daneben.
Ja.
Ging dann lang über den Strafraum und dachte, ach schade, Mensch, da kannst du auch mehr draus machen.
Ja.
Andererseits war es so, die gut kamen, wurden aber auch meistens von aufmerksamen Kindern weggefischt. Also das gehörte auch dazu. Ich glaube, zum Spiel selbst, ich glaube, haben wir das Wesentliche. Wir müssen es jetzt nicht weiter noch sezieren. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Zumindest einen kurzen Blick, wenn es geht. Ich habe uns nur ein Spiel aufgeschrieben, was jetzt als nächstes ansteht. Das Komische ist ja, wenn du mich vorher gefragt hättest, 1-1 zu Hause gegen Kiel. Ich habe ja eine Niederlage befürchtet. Das hätte ich gekauft. Jetzt nach diesem späten 2-2 bin ich über das Unentschieden enttäuscht. St. Pauli, für mich ein Riesengegner. Ich glaube, über Aufstieg brauchen wir uns auch jetzt nicht mehr unterhalten. Selbst die, die immer noch so einen Blick nach oben gemacht haben. Ganz schweres Spiel da vor Ort. Mein Rest-Saisonziel ist vor allem Mannschaft stabilisieren, noch gucken, die Spreu vom Weizen trennen bei Hertha BSC und den Jugendspielern mehr Einsatzmöglichkeiten zu geben und denen die Möglichkeit geben, mehr zu wachsen. Das ist so mein Saisonziel. Und wenn man dann auf jeden Fall einstelliger Saisonplatz, dann ist das okay und dann war er nicht mehr drin dieses Jahr. Was denkst du so?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir nächste Woche gut aussehen werden in Hamburg. Also ich bin da überzeugt von. Wir haben sich ja gestern, St. Pauli ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass sie jetzt auch auf Schalke da so verloren haben. Ist natürlich eher blöd, wenn sie vielleicht auch ein bisschen Wut im Bauch haben. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach härter, dass wir genau diese Mittel haben, um die halt zu ärgern. Ich glaube das halt wirklich halt. Und ich glaube auch, dass es... Man meint es nicht unbedingt erwartet. Jetzt am Millerntor ist auch jetzt nicht so schön zu spielen. Nicht einfach gerade für die jungen Spieler wieder krasse Reifeprüfung, die sie da halt dann irgendwie ablegen müssen. Aber ich bin da wirklich überzeugt, dass wir da wirklich was holen werden. Erinnere dich ja nächste Woche an mich, wenn es dann hoffentlich so kommt.
Wehe, wenn nicht.
Ja, ja. Und ich sehe es auch tatsächlich für den Rest der Saison. Einfach nicht vielleicht, weil die Hertha jetzt so konstant ist. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wir immer noch mal so eine Serie starten können und dass einfach oben auch die Mannschaften einfach nicht konstant sind. So dass wir vielleicht, ich glaube auch jetzt nicht daran, dass wir jetzt irgendwie souverän aufsteigen werden, aber ich glaube trotzdem, dass wir immer noch, weil wir uns so langsam finden, ich glaube auch der Dardai, der einen besseren Zugriff immer wieder hat, halt so, das ist halt immer so ein bisschen, dass wir immer so ein bisschen in diesem Dunstkreis mitschwimmen. Also ich glaube das halt wirklich noch, weil ich immer noch glaube, okay, wir haben halt noch nicht diese richtige Phase gehabt, die wir jetzt mal auch in der Hinrunde hatten, wo wir mal ein paar Spiele am Stück haben und das reicht ja hier in dieser Liga schon aus. Gewinnst du mal 3-4 Spiele am Stück halt, dann geht es halt auch wieder ganz schnell. Und das Potenzial ist halt definitiv da. Und auch mit den jungen Spielern, natürlich gehe ich nicht davon aus, aber auch auf der anderen Seite ist es halt auch nicht, sage ich halt auch ganz klar, nicht super, super unrealistisch, weil alle anderen Mannschaften oben auch nicht souverän spielen. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Die haben immer wieder ihre Dinge drin. Daher lasse ich mich da wirklich überraschen und hoffe halt einfach, dass es zumindest aus Hertha-Sicht bis zum Ende der Saison einfach interessant bleibt. Weißt du, was ich meine? Also, dass es jetzt nicht irgendwie jedes Mal Platz 10 ist oder was auch immer, sondern dass wir einfach sagen, jawohl, wir spielen richtig guten Fußball und dann gucken wir einfach mal, wo da die Reise hingeht halt. Und seht es halt ein bisschen positiv, ein ganz bisschen positiver vielleicht als du halt so auf jeden Fall. Also würde uns
eine kleine Hoffnung kann ich ja vielleicht noch mit einstreuen.
Ja.
Es sieht ja so ein Tick so aus, wenn ich jetzt so die Spiele gegen die Teams sehe, die eigentlich nicht so ganz oben sind, dass wir gegen Teams, die einfach spielen, wo wir reagieren können, mutmaßlich vielleicht doch etwas besser aussehen als bei den Teams, wo er härter am Zug wäre, da irgendwas zu machen. Also Spiel machen ist jetzt nicht so unser Ding.
Nee.
Vielleicht geht da ja was, aber man muss auch sagen, St. Pauli, ich habe sie ja im Heimspiel gesehen oder als sie in Berlin zu Besuch waren, das war schon bockstark.
Hundertprozentig. Ja.
Da wäre ich gerne mit Hertha, wo St. Pauli schon ist, spielerisch. Auch in Teilen muss man auch sagen, auch Kiel, was die gerade in der ersten Halbzeit gezeigt haben, da hast du eben halt schon gesehen, da war einfach, wie soll man sagen, mehr dahinter.
Ja, hundertprozentig. Ja.
Das war's. Ich glaube, wir sind durch.
Sehr schön. Ja.
Doch, eine Sache. Du kannst noch deine Familie knuddeln. Und jetzt erwähne ich sie extra nochmal. Auch die Hunde, die du eben nicht aufgezählt hast, die beiden.
Ja. fälschlicherweise, ja natürlich. Sind auch noch zwei Hunde mitgekommen. Schrippe, ja, extra klassischer Berliner Name halt so für unsere Labrador-Hündin und Nash ist der zweite halt. Also die leben natürlich auch noch mit uns hier in Las Vegas und genießen 10 Monate im Jahr, weil der Hochsommer ist dann hier tatsächlich, und das muss man natürlich fairerweise auch sagen, auch wenn ich es vorhin so lobend erwähnt habe, aber wenn du natürlich dann hier jeden Tag 2 Monate lang 40 Grad hast, dann, ja, das kann dann auch belastend sein, halt definitiv.
Also das würde mich umhauen, das ist mir schon wieder zu heiß, muss ich ehrlich sagen. Also als wir hier die 40 Grad hatten, ich bin ja zerflossen. Ich habe nichts getan und mich nicht bewegt und das war mir zu viel.
Ja, glaube ich. Das ist hier auch wirklich hochgradig spannend. Aber da probieren wir tatsächlich dann immer im Sommer nach Deutschland zu kommen. Also unseren Jahresurlaub verbringen wir eigentlich immer in Deutschland. Das ist immer das große Ziel. Was
aber ihr habt doch bestimmt Klimaanlage, oder?
Ja, aber du willst ja auch mal raus.
So, ja, nee, das geht dann nicht.
ja.
Wahnsinn. Nee, ich bedanke mich dafür, das war's. Ich weiß doch deine Mail, weil ich ja so ein bisschen gesagt hatte, wir gucken mal, wo wir zeitlich so bleiben, und habe so für 60 Minuten geplant. Ich kann dir jetzt schon sagen, es sind keine 60 Minuten.
Ja, 55 sind es geworden, genau. Ja.
Wird eng.
Ja.
Nee, ich bedanke mich einfach dafür und habe jetzt eigentlich auch nichts mehr und würde jetzt eigentlich fast nur sagen wollen, hau je nach L.A. Quatsch, nach L.A.
Las Vegas. Viva Las Vegas halt auf jeden Fall.
Ja, genau. Vielleicht ist es doch besser, wir machen Schluss. Ich bin ruhig wohl offensichtlich mit dem
Tag. Alles gut, ja. Nee, danke. War super schön, super interessant. Und hau he nach Deutschland und alle Hertha-Fans und natürlich an den Rest der Welt halt so auf jeden Fall, wo sie überall verteilt sind.
Ja, dann hau he.
Exil Hertha Podcast.